Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag wünsche ich. Zu viel künstliches Licht. Das beschäftigt uns in den nächsten 2 Stunden. Jetzt an diesem Samstagmorgen denken wir vielleicht nicht unbedingt daran, aber spätestens dann, wenn es wieder dunkel wird, wird es wieder zum Problem für Mensch und Tier. Zu viel Licht, zu viel künstliches Licht. Wenn es doch eigentlich dunkel sein sollte. Vor allem natürlich in den Großstädten, aber nicht nur. Vor allem auch in den Industrieländern, aber eben auch nicht nur, sondern ein großes, ein weltweites Problem und bei weitem eben auch kein Luxusproblem oder nur eins für Astronomen, sondern es hat Auswirkungen, das Ganze auf Ökosysteme und auf unsere Gesundheit. Lichtsmog, sagt man auch manchmal. Zu viel künstliches Licht, das uns beschäftigt heute in den nächsten 2 Stunden hier im Deutschlandfunk Kultur. Tag, helle Nacht. Was tun gegen Lichtverschmutzung? Das ist unser Thema. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, unter der Sie uns gerne erreichen können. Und natürlich haben wir Expertinnen hier bei uns in die Sendung eingeladen. Zum einen Annette Kropp-Benisch. Sie ist Biologin und biologische Lichtberaterin, hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Licht aus, Lichtverschmutzung, die unterschätzte Gefahr. Er lebt in Berlin und ist also hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Manuel Philipp ist Geschäftsführer von Paten der Nacht. Das ist eine Organisation, die auf dieses Thema aufmerksam macht und auch einige Aktivitäten zu bieten hat. Auch darüber wollen wir reden. Mit ihm sind wir verbunden über Internetleitung bei ihm zu Hause. Schönen guten Morgen, Herr Philipp.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Vielleicht klären wir erstmal, was ist eigentlich zu hell nachts, Frau Kropp-Benisch? Wonach bemisst man das?
Naja, nachts ist es ja nicht stockdunkel, auch wenn viele Leute das so glauben. Wir haben Sternenlicht, wir haben natürlich das Mondlicht. Und so das Maximum, was wir bekommen bei einem richtig, richtig großen Mond, sind 0,3 Lux. Das ist das, was das hellste natürlich ist.
Das ist sehr wenig, glaube ich, ne?
Wenn man es
vergleicht mit künstlichem Licht, ne?
Genau, also eine Straßenbeleuchtung fängt im Allgemeinen an bei 2 Lux, kann aber durchaus hochgehen zu 100 Lux. In Innenräumen träumen wir immer von 500 Lux, dann ist das Büro schon hell. Und Tageslicht liegt zwischen 1.000 und 100.000 Lux. Also um mal so ein Gefühl zu geben für diese Werte. Das heißt, wir kriegen es in unseren Siedlungen und ehrlich gesagt auch in ganz Europa eigentlich nirgendwo mehr hin, dass wir natürliche Dunkelheit haben.
Hm. Manuel Philipp, was ist für Sie zu hell, wenn es Nacht ist?
Zu hell ist es dann, wenn ich in das Weltall nicht mehr rausblicken kann. Wir haben ja sowieso nur ein einziges Zeitfenster, in dem wir in das Weltall hinausschauen können. Und das ist nachts, weil tagsüber das Atmosphärenleuchten in Blau oder Wolken uns den Blick verwehren. Und dieses schmale kleine Zeitfenster, das dann auch noch eingeschmälert wird durch Wolken zum Beispiel, dass es eben nicht jede Nacht klar ist, erlaubt eben nur einen sehr, sehr geringen, eine sehr geringe Zeit, in dem ich hinausschauen kann und die Sterne sehe. Und ich glaube, wenn wir die nicht mehr sehen können, die Sterne, dass wir Menschen dann etwas sehr Großes verlieren, nämlich das, was ich oder was wir Menschen Demut nennen, vor dem ganz dem Großen. Das ist für mich, wenn es zu hell ist, wenn ich da nichts mehr sehe beim Raussehen.
Also Sternenhimmel ist auch, ich glaube, ein Stück Kulturgeschichte, die uns zum Teil vielleicht verloren gehen könnte, also wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anschaut. Ich glaube, ein Drittel der Menschen in Deutschland, also laut Umfragen, haben die Milchstraße noch nie sehen können. Das ist ja relativ dramatisch. Ich glaube, das gehört da irgendwie ein bisschen mit dazu, ne? Gerade in schönen Sommernächten, wenn es keine Wolken mehr gibt, dass man die Milchstraße sieht. Das ist mehr geworden?
Das ist mehr geworden, ja, natürlich. Also wir haben nach aktuellen Forschungsständen eine Zunahme weltweit um etwa 10% der Aufhellung der Nacht. Das kann man sich jetzt mal hochrechnen die nächsten Jahre. Das bedeutet,
10% dass pro Jahr.
Pro sogar, Jahr,
ne? Das bedeutet, klingt nach einer beeindruckenden Zahl, ehrlich gesagt.
Ist es vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass junge Menschen, Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, heranwachsen, dass die in 10, 20 Jahren noch dramatisch weniger Sterne sehen können. Und wir haben ja auch, das ist ja nicht nur so, dass wir Menschen von unten Licht machen, sondern wir Menschen machen auch von oben Licht. Wir haben nämlich immer mehr Satelliten dort oben rumfliegen. Aktueller Stand 6.000, in 10 Jahren geschätzt 60.000. Also das ist ein enormer Zuwachs an Satelliten und da stoßen immer mal wieder welche zusammen. Das heißt, da gibt es Weltraumschrott von Teilchen, die vielleicht ein paar Millimeter groß sind, bis zu Satelliten eben, die noch intakt sind, die ein paar Meter groß sind. Und all diese ganzen Teile da oben und Teilchen dort oben, die reflektieren natürlich auch das Sonnenlicht. Und nach ebenso einer Publikation, ich glaube aus dem letzten Jahr, wird die Erhöhung der Lichtverschmutzung, also der, ich habe jetzt falsch gesagt, der Anteil der Lichtverschmutzung, den die Satelliten und diese Bruchstücke durch Lichtstreuung machen, der liegt bei etwa 15%. Also das, was wir an Helligkeit auf unserer Erdoberfläche nachts haben, die ist um 15% dem geschuldet, dass wir dort oben Satelliten und immer mehr Satelliten haben. Und je mehr Satelliten, desto größer wächst auch dieser Wert an.
Also ganz schön viele Quellen von künstlichem Licht, die man vielleicht gar nicht unbedingt so auf dem Schirm hat. Aber natürlich nicht nur werden uns die Satelliten beschäftigen oder sozusagen Hightech, sondern auch das Licht in unserem Alltag, was wir nutzen, was ja zum Teil auch bei weitem nicht mehr so viel kostet, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, zum Beispiel durch die LED-Beleuchtung, auf die ja viele umgestiegen sind. Nicht nur wegen der Kosten, sondern vielleicht auch, weil es nochmal ein anderes Licht gibt und gut dimmbar ist und viele andere Varianten auch mit sich bringt. Also LED ist auch nochmal ein Thema, was uns beschäftigen wird. Und wir wollen von Ihnen gerne hören, bleiben wir vielleicht mal beim Sternenhimmel, wann Sie den eigentlich einfach mal so ungetrübt sehen konnten. Erzählen Sie uns davon, an welcher Stelle, was hat das mit Ihnen gemacht, wo waren Sie da? Haben Sie das vielleicht sogar in einer Großstadt geschafft oder waren Sie irgendwo draußen auf dem Plattenland und da war es eben ein bisschen einfacher? Wie ist es bei Ihnen überhaupt im Alltag mit künstlichem Licht? Wie viel Licht machen Sie zu Hause? Beleuchten Sie vielleicht sogar Ihr Haus von draußen oder haben Sie im Garten nachts Licht an? Wie gehen Sie damit um? Privat, wie ist es im Büro bei Ihrem Arbeitgeber? Wie wird da mit Licht umgegangen, wenn es draußen dunkel ist? Erzählen Sie uns davon. Tag, helle Nacht. Was tun gegen Lichtverschmutzung? Welche Erfahrungen machen Sie? Wie nehmen Sie das wahr, wenn es nachts wird und das künstliche Licht die Oberhand gewinnt? 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Annette Kropp-Benisch und ich glaube, Sie werden uns auch einige Tipps geben können, wie man vielleicht mit weniger künstlichem Licht auskommt.
Auf jeden Fall. Ja. Und vor allem kann man mit weniger künstlichem Licht manchmal viel mehr erreichen. Zu einem dekorativ. Da können wir gerne mal so ein paar Tipps im Laufe dieser 2 Stunden geben. Aber auch was die Sicherheit angeht. Denn das ist so ein Thema. Wir machen ja Licht, damit es sicherer ist. Aber was wir im Moment sehen, ist, dass das Licht so stark zunimmt, dass wir uns eigentlich selber blenden und dass wir es vielleicht sogar unsicherer machen. Also wir tun uns selber mit dem ganzen Licht auch keinen Gefallen.
Ich habe es einfach nur schon mal angedeutet, dass es eben künstliches Licht oder zu viel künstliches Licht für Ökosysteme, für den Menschen, aber eben auch für Tiere, für Ökosysteme ein großes Problem darstellen kann. Frau Kropp-Benisch, wie genau zeigt sich das? Bleiben wir mal bei den Tieren. Wie reagieren die auf zu viel künstliches Licht?
Wir haben da ganz viele und ganz unterschiedliche Reaktionen. Untersucht wird es erst seit etwas über 20 Jahren. Also wir sind noch relativ am Anfang und viele Ökologen, denen ist es gar nicht klar, weil wir vergessen die Nacht gerne. Wir sind ja tagaktive Lebewesen und keiner arbeitet so gerne nachts. Da sind wir eigentlich müde und schlafen. Aber es zeigt sich, dass eigentlich alle Organismen, Tiere, Pflanzen, auch Bakterien beeinflusst sind. Und so Beispiele, was viele wissen, Insekten fliegen an Lampen und verbrennen dort oder sterben an Erschöpfung. Aber wir wissen auch, dass das Licht zum Beispiel die Nahrungsaufnahme bei Insekten reduziert. Sie paaren sich seltener. Also wir haben wirklich Populationsrückgänge durch künstliches Licht. Dann Fledermäuse zum Beispiel. Manche Fledermäuse nutzen diese Anziehungskraft des Lichtes. Die fliegen dann die Lampen an, tauchen so einmal durch diesen Lichtkegel durch, schnappen sich so eine dicke Motte. Das ist wie so ein Drive-In bei irgendeinem Diner. Aber viele andere...
Auf dem Präsentierteller wird da genau, die Nahrung
präsentiert. Genau, und das ist für die Nachtfalter ein echtes Problem. Die können sich nicht wehren. Aber es gibt auch viele Fledermausarten, die vermeiden das Licht. Das heißt, die gehen jetzt leer aus. Und vor allem Gebäude, die wir anstrahlen, werden von Fledermäusen nicht als Quartier genutzt. Also Kirchen zum Beispiel fallen weg und wir haben sowieso wenig Fledermausquartiere. Und so ein ganz dramatisches Thema eigentlich, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, ist Zugvögel. Die fliegen meistens nachts, aber die mögen keine Dunkelheit. Und wenn die dann hell beleuchtete Städte sehen, dann fliegen die kilometerweite Umwege, fliegen in die Städte rein und sind dann im wahrsten Sinne des Wortes geblendet von diesem Licht. Und die knallen regelrecht in die beleuchteten Hochhäuser rein. Und das ist eine Zahl an toten Vögeln, die geht in den 2-stelligen Millionenbereich jedes Jahr. Und das bekommen wir gar nicht so mit. Also das ist ein riesiges Problem, einfach nur, weil wir der Meinung sind, Hochhäuser, die nachts beleuchtet sind, sind schön.
Mhm.
Und es verändert auch Bäume. Bäume verlieren ihre Blätter zu spät im Herbst. Da können sie nächsten Herbst mal selber drauf achten. Das sieht man sehr schön. Und ganze Nahrungsnetze werden verändert, weil Arten wegfallen. Andere Arten profitieren dann auch schon, wie zum Beispiel manche Fledermäuse mit diesem ganzen Licht. Und es verändert unser ganzes Ökosystem. Wir wissen noch nicht, was da passiert. Und
also genauere Untersuchungen gibt es noch nicht, es gibt nur eben Hinweise darauf, ne?
Es gibt sehr viele Studien und das wächst auch, aber es ist einfach so viel, was passiert. Mhm. Und wir sind jetzt dabei, das zusammenzutragen und mit Monat zu Monat werden wir eigentlich unruhiger, weil wir sehen, dass das ein ganz generelles Problem ist, was durch alles durchläuft und dann sich auch durch Klimawandel zum Beispiel, das interagiert, das verstärkt sich gegenseitig. Also ein ganz großes Problem, was hier noch auf die Natur draufkommt.
Andererseits brauchen wir natürlich künstliches Licht als moderne Menschen in der Nacht, ohne dem wird es nicht gehen.
Ja, wir müssen halt überlegen, wie viel Licht brauchen wir wirklich? Das hat auch was mit Helligkeit zu tun. Wir müssen uns überlegen, wo brauche ich das Licht? Also ich will ja zum Beispiel die Straße beleuchten. Da muss ich kein Licht in den Himmel hochleuchten. Dann ärgert sich der Herr Philipp, weil er seine Milchstraße nicht mehr sehen kann. Und das auch zu Recht.
Vielleicht nicht nur Herr Philipp.
Nicht nur Herr Philipp. Ich ärgere mich auch. Ich kenne viele, die sich ärgern. Und übrigens auch die Anwohner ärgern sich, weil mal ganz ehrlich, wenn sie in ihrem Schlafzimmer sind, dann wollen sie auch nicht, dass die Straßenbeleuchtung ihnen da eine Lightshow liefert. Die meisten von uns wollen doch eigentlich in so einem kuscheligen Dunkel schlafen.
Ja, also wie ist es, Manuel Philipp, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von Paten der Nacht, sondern auch einer der Initiatoren der Earth Night, wo immer wieder einmal pro Jahr aufgerufen wird, öffentliches Licht in Großstädten ab 22 Uhr abzuschalten. Was, glaube ich, in Energiekrisenzeiten noch vor ein paar Monaten gar niemand mehr hinterfragt hat, wo es dann einfach passiert ist. Bei allen Problemen, die diese Energiekrise ja mit sich gebracht hat, wäre das vielleicht auch schon mal so ein Schub gewesen für weniger künstliches Licht in der Stadt?
Auf alle Fälle. Also die Earth Night hat ja den Sinn, dass man im Grunde genommen wie eine Art Reset-Knopf drückt und sich in die Zeit zurückversetzt bis vor 150 Jahren, als es noch kein elektrisches Licht gab. Und bei jeder Lichtplanung ist auch eine Empfehlung, also wir reden jetzt nicht von Lichtplanung an der Hausfassade oder an meinem Garagentor oder so, theoretisch ja, aber ich rede eher über die Lichtplanungen von Gemeinden und Städten, dass man dort im Prinzip vom Dunkeln, von der dunklen Seite herkommt und dann erst anfängt, sukzessive Licht zu machen und nicht den umgekehrten Weg geht. Ich schalte erstmal alles ein, also ich mache ganz, ganz viel Licht und überlege mir dann, oh, das ist ja doch ein bisschen zu viel und fange an, hier und da wieder zu reduzieren. Das ist irgendwie so Stückwerk. Deswegen ist es immer empfehlenswert, dass man aus dem Dunklen herauskommt und dann sukzessive anfängt, wo brauche ich Licht, wo soll das hinleuchten. Ich erkenne dann auch, wo zu viel Licht schon ist, dass ich es dort abschirme, dass ich es dort dimme zum Beispiel, um so zu einem Lichtniveau zu kommen, das verträglich ist für alle Beteiligten. Und die Earth Night bietet eben genau das, dass ich einmal im Jahr einen kontrollierten Stromausfall herbeiführe, der nur das Licht betrifft, um dann einfach mal zu sehen, wie wäre es denn mal ohne oder wie dramatisch ist denn der Unterschied? Weil diese Lichtverschmutzung hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ganz still und heimlich im Hintergrund und auch noch nachts eingeschlichen. Das heißt, wir Menschen haben diese Möglichkeit, wie zum Beispiel beim Lärm. Ich mache das Fenster zu oder ich stelle die Maschine ab und habe von einer Sekunde auf die andere von 100 bin ich auf null gegangen. Beim Licht, wenn ich mein Licht am Hauseingang ausmache, dann ist die Nacht immer noch so hell, wie sie hell ist, weil eben Millionen andere Lichter brennen. Das heißt, dieses Gefühl oder diesen Moment erleben zu können, wie wäre es, wenn es alles aus ist gegenüber der Sekunde, wo noch alles an war, den halte ich ganz persönlich für sehr, sehr wichtig, um eine Sensibilisierung zum Licht herbeizuführen. Dieser Vorher-Nachher-Effekt. Wenn ich jetzt einen allgemeinen Stromausfall habe, dann ist natürlich das Licht auch aus, aber dann haben die Menschen eben andere Sorgen, als rauszurennen und sozusagen sich diese Situation in Ruhe anzuschauen. Weil dann geht es darum, was passiert mit meinem Gefriergut, was passiert mit Oma oder Opa, die am Sauerstoffgerät hängen. Also ich habe ganz andere Probleme. Und diese Earth Night sagt ja eine ganze Nacht lang Licht aus, immer zu Neumond im September. Und da kann man das einfach mal testen. Und zwar von Privatmenschen bis hin zu Gemeinden oder Städten, die sagen, lass uns das mal angucken.
Also offenbar scheint es etwas zu sein, ja, wo es auch nochmal einen Bewusstseinswandel geben könnte, geben müsste. Wir sind ja alle eben groß geworden natürlich mit viel Licht in der Nacht. Und wenn Sie sagen, man geht erst einmal vom Dunklen aus und wird dann immer Schritt für Schritt heller, ist das vielleicht auch eine Frage an viele Kommunen und Regionen. Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. Wie wird das bei Ihnen vor Ort eigentlich gehandhabt? In Ihrem Dorf, in Ihrer Kleinstadt, in Ihrer Großstadt, wo auch immer Sie leben. Wie wird dort mit künstlichem Licht, mit öffentlichem künstlichem Licht umgegangen? Gibt es da ein Konzept? Gibt es da Ideen? Wird auf all das eingegangen, was wir hier gerade besprechen, wenn es um Lichtsmog, um Lichtverschmutzung geht? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Tag, helle Nacht, was tun gegen Lichtverschmutzung? Wir haben es gehört, jedes Jahr um 10% nimmt zumindest in den Industriestaaten das zu, was wir unter Lichtverschmutzung verstehen. Also es wird immer heller und es hat Folgen, wir haben es auch gehört, für Organismen, für die Tierwelt, für Ökosysteme, aber eben auch für den Menschen. Darüber wollen wir auch reden. Wie gehen Sie zum Beispiel damit um, dass nachts vielleicht ein bisschen, vielleicht auch zu viel Licht auf Ihrer Straße ist und Sie immer wieder abdunkeln müssen, auch in Ihrem Zimmer? Haben Sie sich da vielleicht schon mal an die Kommune gewendet? 0800 2254 2254 und schreiben Sie uns gerne, wie gesagt, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Sabine Bengtsson getan. Sie schreibt uns hier, viele Gartenbesitzer, die sich tagsüber für Insekten einsetzen, indem sie insektenfreundliche Pflanzen und Nisthilfen aufhängen, töten sie nachts durch einen überleuchteten Garten, ohne sich dessen bewusst zu sein. Auch sinnlose Straßenbeleuchtung in den kleinen Dörfern tötet und irritiert Tiere und beeinträchtigt die Natur. Also der Garten, wo sich ja viele gerne ausleben und natürlich irgendwie eine Nähe zur Natur pflegen wollen. Und man muss ja nicht gleich jedem unterstellen, nur weil er nachts da ein paar kleine LED-Leuchten, vielleicht auch Solarleuchten aufgestellt hat, dass er irgendwie die Insekten ignoriert. Welche Rolle spielt das, Frau Kopp-Benisch, die privaten Gärten, das Licht in den privaten Gärten?
Es ist ein kleiner Teil, natürlich verglichen gerade mit diesen hell beleuchteten Großstädten und vor allem auch Industrie, Werbebeleuchtung, Straßenbeleuchtung. Aber das ist auch eine sehr lokale Geschichte und man kann in seinem kleinen Garten schon eine Menge bewegen. Und ich erlebe das auch immer wieder, Leute, die einen wunderschönen, insektenfreundlichen Garten gemacht haben und dann die Nacht vergessen. Und dann auch denken, na, ich habe ja Solarlampen aufgebaut, die sind ja CO2-neutral. Aber mal ganz abgesehen davon, dass die nach spätestens 2 Jahren im Müll landen, es irritiert trotzdem Tiere bei Nacht, es blendet die Igel. Und das hören die Gärtner jetzt bestimmt nicht gern. Eine Studie hat gezeigt, dass es die Nacktschnecken anzieht. Also auch für einen Gärtner vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen. Und ich habe nichts gegen Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen Licht im Garten haben.
Sieht aber doch auch schön aus, oder?
Ich liebe Licht im Garten. Ich muss mich auch immer zurückhalten. Aber dann auch irgendwann mal abschalten. Also machen wir doch ein schönes Licht in der Zeit, wo wir da sind. Aber wir brauchen das Licht nicht um 3 Uhr nachts. Und wie viel brauche ich? Also es ist so in Mode gekommen, das Haus in eine Lightshow zu verwandeln. Die werden so häufig auch schon geplant, wenn sie gebaut werden. Und das ist teilweise wirklich, wirklich viel. Das ist so viel, dass es auch Autofahrer blenden kann. Und da sollten wir wirklich überlegen, brauche ich so viel? Und Sie haben vorhin die LEDs angesprochen. Durch die LEDs verbraucht dieses Licht weniger Strom. Es ist günstiger geworden. Aber im Endeffekt verbrauchen wir definitiv mehr Strom, weil wir mehr Licht machen. Also es ist so ein Zuwachs geworden. Also hier wieder zurück und so zur Qualität statt zur Quantität ist
das
ein
heißt
ganz
weniger, wichtiger Schritt. Das heißt weniger Lichtquellen im Garten, dann punktueller und eine bestimmte Lichtfarbe? Also bei diesen Solarleuchten kennt man das ja, das ist eher so fast weißlich. Ne? Ist das gut oder schlecht?
Das ist schlecht. Also es ist so, je weißlicher das Licht ist, desto mehr blaues Licht ist damit drin. Und dieses blaue Licht, das wissen viele vom Computer, das macht was mit unserer inneren Uhr, mit unserem zirkadianen System und das geht Tieren genauso. Das heißt, das sorgt für so eine Art Dauer-Jetlag bei den Tieren im Garten und übrigens durchaus auch bei ihnen und dem Nachbarn. Aber es blendet auch mehr und es gibt deutlich mehr Tiere, die das vermeiden. Also Fledermäuse zum Beispiel sind weniger irritiert durch rotes Licht. Auch Vögel reagieren weniger stark auf rotes Licht. Das heißt, je wärmer ich mein Licht mache, oranges Licht, rotes Licht, desto schonender ist es eigentlich für die Lebewesen bei Nacht.
Und das gilt ja offenbar dann auch für öffentliches Licht, dann logischerweise. Ne?
Das gilt auch
für. Ist eine Empfehlung für Kommunen.
Ja. Das ist also auch eine Empfehlung für Kommunen.
Nicht so weiß das Licht.
Ja. Jetzt haben wir da ein bisschen ein Problem. Je weißer das Licht, desto energieeffizienter ist es. Also desto weniger Energie brauche ich, um dieses Licht zu erzeugen. Deshalb waren lange Zeit die Förderrichtlinien, dass sie gesagt haben, 4000 Kelvin, das ist sogenanntes neutral weißes Licht, das ist ziemlich weiß. Aber wenn wir wirklich sagen wollen, wir wollen Energie sparen, dann sollten wir vielleicht trotz allem weniger energieeffiziente LEDs verwenden und dafür eben weniger Licht machen. Dann haben wir nämlich zwei Sachen. Also wir verbrauchen weniger Energie und die Störung für die Natur ist einfach geringer. Was im Moment passiert ist, mehr energieeffiziente LEDs. Es wird länger beleuchtet, es wird heller beleuchtet und es werden Stellen beleuchtet, die vorher niemand beleuchtet hätte.
Also wärmeres Licht ist die Botschaft. Andreas Langer ruft uns an aus der großen Stadt Berlin, die nachts natürlich sehr hell ist. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen mit dem Licht?
Na, wir haben sozusagen, oder das ist ein Thema, was ich ansprechen will, so die, inwieweit sozusagen in den Bezirksämtern oder so oder im Senat da auch ein Verständnis oder auch schon ein Problemverständnis einfach schon vorhanden ist oder nicht. Also wir wohnen hier direkt gegenüber eines Gebäudekomplexes, ich kann das ja mal nennen, EUREF-Gelände. Da sind direkt in die Fassaden der Gebäude, die sind ja alle in den letzten, was weiß ich, 5 bis 10 Jahren entstanden, als architektonisches Gestaltungselement Lichtelemente integriert, die dann eben nachts leuchten, weil es irgendwie besonders schön oder interessant sein soll. Ne? Entweder Lichtbänder oder irgendwelche punktuellen Lichter. Meistens brennen die bis um 10, dann werden sie ausgeschaltet. Aber es ist halt immer im Winter dann eine relativ lange Periode, die eben diese Lichter einfach an sind, ne? Per se. Und offensichtlich gibt es im Bezirksamt niemanden, der da irgendwie drauf einwirkt. Im Rahmen der Bauleitplanung, Baugenehmigung oder wie auch immer. Ne? Und wenn man dann im Bezirksamt nachfragt, dann heißt es, gegen Licht kann man sich schützen, wir kümmern uns nur um Lärm, machen Sie doch die Gardine zu. Ne? Also, von daher denke ich, ist das Problembewusstsein da nicht besonders ausgeprägt.
Frau Kropienisch, Sie sind ja auch in der Beratung, in der Lichtberatung, auch in der öffentlichen Lichtberatung, auch beraten Sie Kommunen. Also, was kann man Andreas Langer empfehlen, wenn er da etwas erreichen will?
Also ich höre solche Geschichten ganz, ganz häufig. Das Erste haben Sie ja schon gemacht. Sie haben beim Bauamt nachgefragt. Und das ist so frustrierend. Es ist wichtig, damit die endlich mal mitbekommen, wie viele Menschen sich eigentlich gestört fühlen. Ganz häufig ist nämlich die Reaktion, alle finden das gut, sie sind der Erste, der sich beschwert. Und dann kommt raus, dass es eigentlich sehr viele Leute stört. Das ist der erste Schritt. Die andere Sache ist, wenn Sie in Berlin wohnen, es gibt eine Internetseite vom Senat Berlin, wo Sie sich beschweren können. Also das auch auf jeden Fall machen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, aber dann ist auch so die Frage, wie hell es ist. Wir haben in Deutschland eine Emissionsschutzrichtlinie. Das haben wir auch für Lärm. Das haben wir aber auch für Licht. Das heißt, es wurde mal festgelegt, wie hell es maximal am Schlafzimmerfenster sein sollte. Das ist allerdings ein ziemlicher Kampf, weil Sie müssen einen Gutachter besorgen und den auch erstmal selber bezahlen. Und dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung oder auch nicht. Das kann sich sehr lange hinziehen. Die Situation ist im Moment extrem frustrierend.
Ja, wenn ich Sie unterbrechen darf, also das Thema hatten wir auch schon mal. Wir hatten da irgendeine Zeit lang eine Videowand, die da vor sich hin flimmerte. Da gab es tatsächlich so diese Diskussion. Und da hatten wir auch den Gutachter hier in der Wohnung. Und daraufhin ist es dann auch ein bisschen gedimmt worden. Also so hell ist es nicht, denke ich. Ne? Es ist halt einfach so das Prinzipielle. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir es direkt. Aber es ist eben einfach eine Fassadenbeleuchtung, die aus meiner Sicht irgendwie ziemlich unnötig ist. Ne?
Aber ist sie denn schön?
Schön, naja, schön ist immer relativ.
Ne? Ist sie für Sie schön? Also ich meine jetzt, Sie werden von ihr gestört, Leute, aber hat sie einen ästhetischen Charme vielleicht trotzdem?
Ja, natürlich hat es irgendwie auch was Großstädtisches sozusagen, ist so das Bild von Großstadt, was man halt immer so vor Augen hat, vielleicht hell und ja und bunt und es sind dann auch unterschiedliche Farben teilweise, mal ein bisschen gelb und grün und so, ne? Und naja, aber wenn man es täglich sieht, ist es jetzt nicht unbedingt... Man fragt sich, warum oder so. Ne?
Allerdings.
Also wie gesagt, Sie können ja offenbar dann doch nochmal versuchen, auf das Amt zuzugehen. Das
ja,
haben wir gerade, glaube ich, gerade gehört. Es wird dann schwierig, ne? Wenn es um Gutachten geht, die muss man selber erbringen, dann muss das Licht gemessen werden, logischerweise über mehrere Nächte hinweg vermutlich.
Also es ist im Moment in der Tat wirklich, es gibt keine gesetzlich verpflichtenden Maximalwerte oder sowas. Licht wird ganz häufig vom Tisch gekehrt. Ganz oft kommt genau die Antwort, wir sind hier für Lärm zuständig, machen Sie die Rollläden runter. Mal ganz ehrlich, im Sommer bei runtergelassenen Rollläden zu schlafen, dann kriegen Sie keine Luft rein. Das ist unzumutbar, gibt es auch ein Gerichtsurteil zu übrigens. Also es ist sehr frustrierend, weil der Gesetzgeber und auch die Kommunen noch nicht begriffen haben, wie belästigend dieses Licht sein kann und dass da auch Leidensdruck dahinter steht. Im Moment liegt es wirklich beim Bürger zu sagen, es stört mich und es immer wieder zu sagen. Das Gute ist, wir sehen mehr und mehr Kommunen und auch Großstädte, die sich des Themas annehmen und die sagen, okay, es stört die Leute, wir müssen hier abwägen und wir müssen einfach andere Wege finden und irgendwann muss abgeschaltet werden oder es muss weniger werden. Wir sind aber noch ziemlich am Anfang dieses Kampfes. Ich kann Ihnen sagen, Sie sind nicht allein. Ich weiß nicht, wie viel das tröstet. Es ist frustrierend.
Okay.
Andreas Lange. Also es ist ein langer Weg. Es ist ein langer Weg. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Berlin. Aus Berlin-Schöneberg muss man in dem Fall sagen, da ist der EuRef Campus, von dem Sie gesprochen haben.
Genau.
Danke für den Anruf. Und heute haben wir ja, ich meine, wir sind jetzt hier mit 17. Juni, da ist auf jeden Fall schon mal der natürliche Tag sehr, sehr lang und das natürliche Licht wird uns lange erhalten bleiben. Das zumindest ist vielleicht eine gute Botschaft. Ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja, gerne.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit künstlichem Licht, inwieweit Sie das stört, inwieweit Sie das reduzieren wollen in Ihrem privaten Umfeld, inwieweit Sie da vielleicht auch an Grenzen stoßen. Tag, helle Nacht. Was tun gegen Lichtverschmutzung? Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de und es ruft uns an aus Stuttgart Gesina Faul-Blair. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name ist, wie gesagt, Faul-Blair. Ich wollte eigentlich, da das bei mir auch schon Thema ist seit 2013, als ich das Buch gelesen habe von Paul Bogart, The End of Night, geht es auch um Artificial Light. Das gibt es bestimmt, es gibt es auf Deutsch, mir fällt nur der deutsche Titel nicht ein, da ich ja gut.
Und, The End of Night heißt es jedenfalls.
The End of Night, yeah. Von Paul Bogart. Und da erzählt er, dass eben auf dieser Bottle-Skala die Null gar nicht mehr existiert, die Lichtverschmutzung lässt. Und wir hatten einen Austauschschüler aus Singapur, der hat hier zum ersten Mal Sterne gesehen. Das hat mich derart irritiert und beeindruckt gleichzeitig. Und bin dann auch so ein bisschen aktiv geworden. Es gibt so Postkarten, die man in die Stadt schicken kann, wenn einem die Straße zu hell beleuchtet ist oder einem, also runde Kugeln, die nach allen Seiten abstrahlen, als Stadtbeleuchtung auffallen. Und mein Vorgarten war tatsächlich bestrahlt von Licht, von der Straßenlaterne, habe ich angerufen. Einen Tag später kam jemand und hat da so eine schwarze Scheibe reingeschoben, abgedunkelt. Ich war begeistert. Also man kann mit minimal Aufwand aktiv werden. Und das Buch ist 2013 erschienen. Ich bin gespannt, ob es die Dame kennt. Sorry, dass ich den Namen vergessen
habe. Annette
Kopprin. Das war mein Einstieg damals, ja. Paul Bogart.
Ja. Ich frage auch sonst einfach mal in die Runde, Manuel Philipp, Annette Kropenisch. Also ich habe einfach jetzt mal wirklich einfach die Zeit genutzt, um hier zu schauen, ob es dieses Buch auf Deutsch gibt. So wie ich das sehe, gibt es das nicht oder
doch,
vielleicht
noch? Oh, gut. Doch, gut, das gibt es. Das Ende der Nacht.
Okay.
Genau. Ganz einfach.
Paul Burger, The End of Night, das Ende der Nacht gibt es also auch auf Deutsch. Ja. Ja. Und das kennen Sie offenbar, oder?
Ja, es ist ein wunderbares Buch, das einfach sehr schön erzählt, wie eigentlich Leben in der Nacht sein kann, auch im Prinzip so ein bisschen die Probleme, die wir uns mit Nachtarbeit machen. Und es erzählt aber auch davon, dass wir eben die Nacht verlieren. Also ich finde es ein sehr schönes Buch, was man ganz gemütlich auch auf der Couch lesen kann und was in der Tat den Blick auf die Nacht verändert, den Blick auf unseren Umgang mit Licht. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Und sonst bei Ihnen noch zu Hause, Frau Faul-Blair? Also Sie haben es schon kurz erwähnt, dass sich da einiges verändert hat, auch in Ihrem Umfeld, Freunde, Bekannte. Reden Sie drüber und versuchen Sie vielleicht auch zu überzeugen, weniger künstliches Licht?
Ja. Entschuldigung, dass ich ins Wasser bin.
Nein, alles gut.
Ja, sehr, weil auch gerade bei Gartenbeleuchtung, ich wohne mit Gärten drumherum, das gibt ja den Trend, gab es, oder man wird ja auch mit den Steingärten sensibler und dass man sich da noch Wegebeleuchtung macht oder womöglich Kugeln hinsetzt, die wirklich nach allen Seiten Licht abstrahlen. Da, wenn ich sowas sehe, da würde ich doch glatt fast klingeln, es ist natürlich frech und so weiter, aber ich ertrage das gar nicht mehr, nachdem er das Buch gelesen hat und wie viele Einflüsse auf wie viele Bereiche, Tierwelt, Menschen, Pflanzen, alles hat das, man kann nicht mehr anders und wenn man mal wirklich, ich möchte das auch noch erleben, die Milchstraße als einzige Lichtquelle hat und dadurch dann navigieren und gehen und sehen kann, natürlich braucht es eine lange Eingewöhnung, so startet auch dieses Buch, ich glaube, Fallon's Death Valley oder sowas, dann möchte man das erleben. Das ist wie damals bei der Sonnenfinsternis, da geht einem die Gänsehaut und das läuft den Rücken rauf und runter. Und man hat so den Bezug verloren zu natürlichem Licht, dass es wirklich fast traurig macht. Ich wollte eigentlich nur das Buch erwähnen, sie nicht länger, aber ich so gespannt auf weitere Ihre Sendung verfolgen will. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite.
Paul Burgert, ich habe nochmal. Herr Philipp, bitte.
Ich mische mich hier kurz mal ein. Wenn ich die Dame reden höre, dann müsste ich ihr fast anbieten, dass sie zu uns ins Team von Paten der Nacht dazu kommt, weil wir genau solche Leute brauchen, die Multiplikatoren und Netzwerker in diesem Bereich sind und einfach diese Sensibilisierung, was das Licht anbelangt, und das Volk bringen.
Ja. Inklusive der Familie, die ich da im Hintergrund höre. Also vielleicht geht das ja schon in die nächste Generation. Geht das ja schon in die nächste Generation weiter.
Definitiv. Ja.
Also sie kann sich gerne mal melden bei Paten der Nacht.
Super.
Also kann auch aktiv werden aber auf jeden Fall auch dieses Buch lesen, was Sie da uns empfohlen haben, The End.
Auf jeden Fall.
The End of Night von Paul Burgert, Gesina Fall Blair aus Stuttgart. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße an der Familie und schönes Wochenende. Julia Reis schreibt uns aus Wedel. Bei Hamburg, ich bin in eine Wohnung im ersten Stock gezogen, deren Balkon und Schlafzimmer zu mehreren schönen Gärten von Einfamilienhäusern gehen. Und eines der Häuser wird von Strahlern beleuchtet, die ganze Umgebung leider ziemlich mitbeleuchten. Zusätzlich hat die Familie eine Lichterkette mit farbigen, großen Birnen am Zaun hängen, die überdurchschnittlich hell leuchtet und ihr Licht voll in Richtung meines Balkons wirft. Die Familie fährt abends alle Fenster, also die dichten Rollläden herunter, an allen Fenstern die dichten Rollläden herunter, lässt die grelle Lichterkette aber an. Mir ist es ein komplettes Rätsel, wieso man sowas macht. Das ist natürlich auch interessant, dass man da alles Mögliche beleuchtet und tatsächlich dann selber noch die Rollläden runterfährt. Also sowas gibt es auch. Aber wir haben schon gehört, nette Kropenisch, biologische Lichtberaterin, man kann da in der Nachbarschaft relativ wenig tun, ne? Also
es ist sehr unterschiedlich.
Es bräuchte mal Gutachten. Man will auch keinen Nachbarschaftsstreit vermutlich deswegen, ne?
Also man muss so ein bisschen gucken. Ich habe auch schon häufig miterlebt, dass Leute dann mit den Nachbarn geredet haben und die sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Ich wollte dich nicht stören. Nicht nur Leute, auch Gewerbe. Also wir hatten einen Fall von einem Gasthaus, es hat wunderbar beleuchtet. Und der Nachbar meint irgendwann, mit deiner Weihnachtsbeleuchtung kann ich gar nicht mehr schlafen. Und dann hat dieser Wirt wirklich seine komplette Beleuchtung geändert. Der war völlig geschockt darüber. Also vielen Leuten ist einfach nicht klar, was sie damit auslösen. Deshalb denke ich, der erste Schritt ist immer mal hingehen und sagen, hier, du, hör mal, das blendet mich, das leuchtet rein. Oder eben auch sagen, du, das macht einiges mit der Natur. Und das kann schon ganz, ganz viel bewirken. Wenn das nicht wirkt, dann ist es schwer. Was ich häufig höre von Leuten ist, sie trauen sich nicht was zu sagen, weil ganz oft die Reaktion kommt, was bist du für Mensch? Wir wollen doch hier nicht zurück ins Mittelalter. Das ist modern so. Und interessanterweise ganz, ganz häufig, ja, aber wenn ich hier mein Licht ausschalte, dann wird das hier total gefährlich. Also auch Gartenbeleuchtung, ganz ehrlich, der schrägste Spruch, den ich jemals gehört habe, ist, dass der Garten eines Mietshauses beleuchtet werden muss, weil in Nordkorea ist es dunkel und die haben einen Diktator und deshalb müssen wir in Berlin den Garten beleuchten.
Okay, es gibt ja unterschiedliche Argumentationen, höre ich gerade Manuel Philipp, Geschäftsführer von Paten der Nacht. Wie kriegt man denn die Nachbarschaft überzeugt, mit weniger Licht auszukommen nachts?
Also ich muss der Frau Kropenisch hier absolut zustimmen, das ist ein wirklich schwieriges Unterfangen, das hinzubekommen, weil wir auf der einen Seite eben keine Gesetze haben, die einem helfen und auf der anderen Seite null Bewusstsein dafür. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man dort ansetzen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Motorradlärm nimmt, für die Motorrad fahren, ist das das Höchste. Für die da Anwohner sind, überhaupt nicht. Das ist aber etwas, was man sofort registriert und erlebt. Überhaupt mit vielen Dingen, die auf einen einwirken, erlebt man sofort die Wirkung. Lärm ist das beste Beispiel. Ich sage auch ganz oft, wenn ein Rohrbruch irgendwo ist, ein Wasserrohrbruch, das dauert keine 10 Minuten, ist die Feuerwehr da. Wenn aber ein Lichtrohrbruch ist, wo das Licht die ganze Nacht aus der Leitung plätschert, dann interessiert es niemanden. Man kann nachts um 2 eine Flutlichtanlage aufstellen und es passiert nichts. Ich kann um 2 Uhr nachts ein Schlagzeug aufstellen und drauf spielen und die Polizei wird 5 Minuten später da sein. Und solange dieses Bewusstsein fehlt von den Menschen, dass sie eben merken, wie der Fall vorher, dass man die Beleuchtung draußen anlässt und um selbst schlafen zu können, die Rollos zumacht. Solange dieses Bewusstsein fehlt, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, an die Menschen ranzukommen. Wie vorhin auch schon gesagt wurde, man hat die eine Hürde, dass man sich einfach nicht traut. Und wie Frau Krobenisch schon sagte, auch das erleben wir natürlich in x Gesprächen, dass es dann heißt, ja, ist doch voll spießig und dann geh doch in den Keller und geh doch ins Mittelalter zurück und wenn dir das nicht passt. Es fehlt bei den Menschen das Bewusstsein dafür, dass Licht etwas macht. Und deswegen fällt es so schwer, die richtigen Worte zu finden, wie man mit Menschen umgeht, wenn man eben so eine Überbeleuchtung vor sich hat, was man dann tut.
Zumal es ja auch genommen, was Subjektives ist zum Teil. Ne? Der eine empfindet etwas eben viel zu hell, was für den anderen noch viel zu wenig Licht ist. Und ich gebe zu, ich bin ein Großstädter, der gerne auch nachts von Licht umgeben ist. Das ist ja durchaus auch ein großer Fortschritt, dass man sich nachts im Hellen trotzdem noch irgendwie gut orientieren kann, sich fortbewegen kann. Gerade in der Großstadt geht es ja auch gar nicht anders. Da braucht es ja künstliches Licht, sonst, keine Ahnung, sonst stolpert man oder rennt vor irgendeinem Gegenstand. Also das braucht es ja. Ne?
Naja, ich sage jetzt mal was Provokatives. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, weil wir es haben und durch die LED es so günstig geworden ist, dass wir uns keinen Kopf mehr darum machen, mit dem Licht umzugehen. Aber wenn wir das mal auf andere Bereiche übertragen, ich meine, wenn es draußen einen Hagelschlag gibt, weil es eine Stunde lang hagelt, weil ein Gewitter aufzieht, dann kommt ja auch keiner auf die Idee rauszugehen und erhebt den Anspruch, ja, ich will, dass die Gemeinde überdacht wird, damit ich auch bei Hagelschlag rausgehen kann oder bei Blitzschlag oder bei Starkregen oder bei Sturm oder etwas. Wir bei all diesen Dingen, die auf uns einwirken, lassen wir es dann und gehen gar nicht erst raus oder wir nehmen einen Regenschirm mit, weil es regnet. So könnte man ja auch sagen, dann nimm halt eine Taschenlampe mit, wenn du nachts um eins oder um zwei draußen rumlaufen willst. Also dieses Selbstverständnis, mit dem wir Licht machen, das ist ja nur deswegen geprägt, weil wir auf der einen Seite eine so günstige Lichtquelle wie die LED haben und auf der anderen Seite aber, weil eben die Sensibilisierung dafür, was Licht tut, während es vor sich hin leuchtet, einfach nicht vorhanden ist.
Nämlich Ökosysteme stören zum Beispiel manchmal.
Ja, wir wären ja auch nicht sofort krank. Also das ist ja nicht so, wenn ich mich einer Lichtquelle aussetze, wie zum Beispiel dem Sonnenlicht, da kriege ich einen Sonnenbrand. Und dann sage ich, während ich in der Sonne liege, schon oh. Und spätestens eine Stunde später merke ich, dass da was passiert ist. Also es gibt ja viele Umwelteinflüsse, die ich sofort merke. Es gibt aber auch viele, die ich nicht merke. Nehmen wir mal das Mikroplastik. Das Mikroplastik ist etwas, da weiß jeder, das ist vorhanden. Aber es macht sich, glaube ich, keiner so einen Kopf, weil man die Wirkung des Mikroplastiks ja nicht sofort innerhalb von einer Stunde, auch nicht innerhalb von einer Woche oder von einem Monat spürt an sich. Und ich glaube, solange man keine Wirkung spürt, die einem irgendwie wehtut, die irgendetwas macht, hakt man das so ab, so nach dem Motto, ja gut, das wird ja wohl nichts machen. Und das sind auch die Argumentationen, mit denen wir permanent ausgesetzt sind, dass jemand sagt, ja, dieses eine Gartenlicht, diese eine Fassadenleuchte, die wird ja jetzt nicht die Welt retten. Nur wir haben 17 Millionen Kleingärten und wenn in 17 Millionen Kleingärten in Deutschland in jedem Garten eine so eine Leuchte steht, dann haben wir da 17 Millionen Leuchten stehen. Und die leuchten halt die ganze Nacht, weil die Industrie einfach noch nichts herstellt, das automatisch um 22, um 23 Uhr oder per Zeitschalter abschaltet. Und
ach, das kann man ja machen, das ist ja kein Problem, dass man einen kleinen Zeitschalter einbaut. Ich muss mal ganz kurz bei Ihnen einhaken, Herr Philipp, weil Annette Krobenisch noch was ergänzen wollte.
Ja, ich wollte was sagen zu dieser Idee, dass wir Licht in der Großstadt brauchen. Das ist so ein Gedanke, den wir haben. Und das ist natürlich in den Abendstunden, wenn viele Leute da sind, auch verständlich. Aber wir sollten uns wirklich mal die Frage stellen, wie viele Leute sind auch in einer Großstadt nachts in den Wohngebieten noch auf der Straße unterwegs? Und wie dunkel ist es dort wirklich? Wir haben nämlich interessante...
Mit Wohngebieten meinen Sie Außenbezirke eher so?
Ja, aber selbst wenn ich mir hier in Berlin anschaue, wir haben ja auch in der Innenstadt von Berlin Straßen, in denen eigentlich nur gewohnt wird. Und Berlin beleuchtet an sich relativ dunkel. Also man sieht, man braucht es nicht so extrem hell. Und das Faszinierende ist, schauen wir mal nach Frankreich. 40% der französischen Großstädte schalten nachts ganze Straßenzüge ab. Die Leute wohnen da und die Straßenbeleuchtung ist aus. Und dazu gehört Bologna, dazu gehört Lyon, dazu gehört Straßburg. Und da geht das. Und ich frage mich dann, warum geht es in Deutschland nicht? Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Für mich war das als Jugendliche normal, wenn wir dann abends von der Weinstube nach Hause gelaufen sind, war es halt dunkel. Das war für uns normal.
Sie konnten offenbar auch ganz gut geradeaus noch laufen, ne?
Ja.
Also muss man ja auch gucken, wenn es irgendwie dunkel ist, Wenn man dann auch so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten hat nach viel zu viel Wein, aber es ging offenbar in dem Fall.
Ja, wobei, wenn ich nicht mehr gerade laufen kann, sollte ich vielleicht auch über ein Taxi nachdenken, weil dann nutzt auch die Straßenbeleuchtung nichts, wenn ich auf die Straße torkel oder falle. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und wir müssen uns wirklich fragen, ist auch die ganzen Kosten, die wir haben mit der Energie, plus die ökologischen Kosten und auch das, was es mit uns Menschen in der Gesundheit macht, ist es das wert, dass vielleicht gelegentlich mal jemand abends dann noch unterwegs ist? Und wenn uns das so viel wert ist, es gibt Straßenleuchten, die haben Bewegungsmelder. Die gehen in dem Moment an, nicht in dem Moment, aber die gehen großzügig an, wenn jemand kommt. Man merkt das gar nicht, wenn man unter diesen Leuchten entlangläuft. Das heißt, man läuft immer in einem angenehmen Licht, man sieht, was man sehen muss und danach ist dunkel. Und alle Menschen, die dort leben und alle Vögel und Igel und was auch sonst so da ist, haben dann wieder Dunkelheit.
Also das wäre vielleicht eine Botschaft an die Kommunalpolitik, die ich so höre aus Ihren Worten, Nette Grob-Benisch. Und hören wir mal, was Monika Slapita uns zu berichten hat. In der Nähe von München wohnt sie. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen allerseits.
In der Nähe von München heißt auf dem Land oder ist es noch ein bisschen städtisch bei Ihnen?
Ja, also als wir vor gut 50 Jahren eingezogen sind, war das ein Dorf mit Bauern, wo man sich Milch, Kartoffeln, Eiern holen konnte und so weiter. Und inzwischen ist es eigentlich eine Vorstadt von München, also S-Bahn-Bereich. Und wir sind hier in einer größeren Wohnanlage, paar hundert Wohnungen. Und ich hab was Positives, was Negatives zu berichten. Ich glaube, ich fange mit dem Negativen an, aber hoffe, dass ich das Positive dann auch berichten
Wir steigern
kann.
Uns dann zum Positiven, gerne.
Und ich habe auch eine Frage. Also ich habe inzwischen rausgehört aus Ihrer Sendung, dass es keine Gesetzeslage gibt zu dieser Nachtbeleuchtungsüberflutung. Und das ist sehr bedauerlich. Aber was ich fragen wollte, wenn die Gemeinde, wenn die politische Gemeinde vernünftig ist, und das ist bei uns, glaube ich, der Fall, wir haben einen guten Gemeinderat und die Straßenbeleuchtung und so ist alles in Ordnung hier, würde ich sagen, hat diese Gemeinde die Möglichkeit, so einen Immobilienbesitzer, der diese große Anlage besitzt, irgendwie ihm Vorgaben zu machen, weil wir hatten vor ungefähr 10 Jahren eine Wärmedämmungsrenovierung hier. Und vorher war die Wohnanlage eigentlich sehr, sehr gut normal beleuchtet, also sozusagen sinnvoll für die Nacht. Und jetzt bei der Wärmedämmungsrenovierung hat man an bestimmten Stellen so riesige LEDs eingebaut, die wirklich so stark leuchten die ganze Nacht lang, dass es da praktisch überhaupt nicht dunkel wird. Und so wie es auch erzählt wurde an andernorts, sind ganz viele Insekten, die da praktisch um diese LEDs herumschwirren und da einfach verenden, weil sie einfach das bringt nichts, wenn Sie sozusagen versuchen, an dieses Licht zu kommen. Das ist kein Sonnenlicht, da haben Sie nichts davon. Es sind ganz viele tote Tiere da inzwischen. Und ich habe schon versucht, den Vertreter der Vermietungsimmobiliengesellschaft anzusprechen darauf. Und da ist eigentlich nur immer das Argument, ja, das kostet fast kein Geld. Der Strom, der da verbraucht wird, verbraucht ganz wenig Strom. Also das einzige Argument ist der Stromverbrauch. Aber die Lichtüberflutung, das ist irgendwie nicht im Bewusstsein. Und wenn die Gemeinde jetzt zum Beispiel eine Vorgabe machen würde, müsste sich der Vermieter da irgendwie...
Das ist die große Frage, die reiche ich einfach mal in die Runde. Was können Gemeinden da eigentlich tun?
Also eigentlich, also aus meiner Sicht jetzt, wenn ich das höre, es gibt immer die Möglichkeit, dass eine Gemeinde, eine Stadt irgendeine Art Bausatzung, Bauleitplanung hat, in der sie eben Licht und den Umgang mit Licht auch berücksichtigt. Aber das steckt in den Kinderschuhen, dieses Thema. Ganz wenige Gemeinden und Städten haben sowas. Und das Problem ist, wenn man sowas nicht hat und dann würde etwas gebaut werden, wie jetzt in dem Fall der Dame, dann habe ich im Nachhinein eigentlich wiederum, weil keine Gesetzeslage da ist, so gut wie keine Handhabe. Also ich müsste sozusagen vorbauen schon in eine solche Bausatzung hineinschreiben, wie mit Licht, Außenlicht nachts umgegangen wird. Und wenn dann ein Verstoß passiert, weil zum Beispiel eine große Industrie zuzieht und da irgendwelche riesengroßen Parkplatzbeleuchtungen aufbaut oder was auch immer, dann habe ich zumindest eine Handhabe, weil ich sagen kann, bei uns steht drin, darf man nicht oder nur, es darf nur so und so sein und dann kann ich mich auch dagegen wehren. Aber im Nachhinein, ich gebe das gerne an die Frau Grob-Benisch ab, ob die da eine andere Idee dazu hat, aber ich meine, dass man auch da wiederum außer reden und an die Vernunft appellieren nichts machen kann.
Das besprechen wir gleich nach den Nachrichten. Ich freue mich auch sehr, dass das positive Beispiel gleich noch kommen wird. Monika Slapeter, bleiben Sie noch bei uns. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, gleich noch mal ein bisschen Nachrichten zu hören und versuchen das auch noch mal zu klären, was eigentlich Kommunen genau machen können, um sozusagen Lichtüberflutung, zu viel künstliches Licht vielleicht auch einzuschränken.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Uns schreibt Stefan Schaaf aus dem nachts dann doch sehr beleuchteten Berlin. Ich bin selbst Hobbygastronom in der Großstadt Berlin und ich frage mich ständig, warum gibt es eigentlich keine verbindlichen Regelungen in den kommunalen Bauordnungen, wie die Nacht schützende Beleuchtung an Gebäuden oder von Geschäften auszusehen hat. Und genau damit greifen wir wieder das auf, was wir kurz vor den Nachrichten schon mal besprochen haben. Was eigentlich Kommunen tun können, um Lichtverschmutzung vorzubeugen, also womöglich mit Lichtsatzungen und vielem anderen mehr. Und da sind wir wieder bei Monika Slapeter in der Nähe von München. Sie haben das ja vorhin schon beschrieben, dass Sie da nach Möglichkeiten suchen, die Kommune zu sensibilisieren. Manuel Philipp hat es schon kurz angedeutet, Annette Kropp-Behnisch. Also, was können Bürger, Bürgerinnen tun, die Kommunen da stärker darauf zu drängen, mit Lichtverschmutzung einfach bewusster umzugehen?
Also was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als Bürger reden, dass wir als Bürger zur Kommune gehen, dass wir als Bürger zu den Verursachern gehen und sagen, hört zu, das viele Licht ist ein Problem. Es gibt auch Fachliteratur, die sich dazu holen können. Es gibt zum Beispiel vom Bundesamt für Naturschutz eine recht umfangreiche Broschüre, die kann man sich runterladen. Da ist zusammengefasst, was macht das mit Mensch und Natur? Und da sind wirklich Handlungsempfehlungen drin, die man den Kommunen auch vorlegen kann. Es gibt auch von der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft eine Zusammenschrift der ökologischen Folgen mit auch so ein paar Tipps, was man machen kann. Also Sie sehen, auch die Lichtschaffenden, auch die Lichtindustrie hat das Thema auf dem Schirm. Und damit kann man eben hingehen und sagen, hier, es muss was getan werden. Und dann können Kommunen zum Beispiel eine sogenannte Lichtsatzung erstellen. Das hat Herr Philipp ja vorhin schon erwähnt. Das muss aber frühzeitig passieren. Das kann schlecht rückgängig, also rückwirkend passieren. Da ist jetzt eine Muster-Lichtsatzung abzurufen beim Sternenpark Rhön. Die haben eine ganz tolle Website so zum Thema Handlungsempfehlungen, Musterbriefe, wo man sich mal Ideen holen kann, was kann eine Gemeinde da reinschreiben, wie kann ich Licht regulieren.
Und das wäre dann auch absolut verbindlich für alle, die da künstliches Licht nachts nutzen.
Das ist genauso verbindlich, wie manche Gemeinden vorgeben, welche Farbe die Dachziegel haben dürfen zum Beispiel. Oder ob man einen Schottergarten haben darf oder nicht. Genauso kann ich auch Beleuchtung regulieren. Das muss ich aber eben vorhalten.
Es ist eher die Ausnahme. Sie haben gerade einen Sternenpark in der Rhön erwähnt. Ich meine, das ist natürlich ein Ort, wo man das natürlich dann gerne macht. Es gibt ja so einige Sternenparks, auch bei Ihnen, ne? Manuel Philipp, so Sternenparks in der Eifel, in der Rhön, im Westhavelland, aber eben auch bei Ihnen da am Chiemsee. Das sind aber eher so Inseln, glaube ich, oder?
Das sind einfach nur abgegrenzte Areale, genau. Also an der Grenze eines solchen Gebietes hört sozusagen diese freiwillige Selbstverpflichtung, die sich diese Areale auferlegen, ab dieser Grenze hört das auf. Und zweitens mal, diese Areale fokussieren eigentlich, was die freiwillige Selbstverpflichtung anbelangt, auch nur auf die kommunale Beleuchtung. Also Werbebeleuchtung, Privatbeleuchtung ist zum Beispiel in dieser freiwilligen Selbstverpflichtung wiederum ausgenommen.
Das heißt, wir reden eigentlich nur von Straßenlicht am Ende, oder?
Im Prinzip reden wir nur, genau, wir reden im Grunde genommen nur davon, und das war auch für mich die Motivation, ich bin ja der Initiator des Sternenparks Winkelmoosalm, dass ich darin dann eben erkannt habe, dass das ein Thema ist, dass man eben über diese Grenze, diese Areale hinaus hieven muss und damit in die breite Öffentlichkeit gehen. Das ist das, was wir mit Paten der Nacht versuchen
aber
zu machen.
Aber bei den Kommunen ist es eben noch nicht so richtig angekommen, habe ich gerade gehört.
Richtig.
Monika Slapeter, ich weiß nicht, ob mir das weiterhilft, vielleicht da ein bisschen...
Ja, das hilft schon viel weiter, vielen Dank. Ich werde mich drum kümmern. Bei uns ist nicht die politische Gemeinde, also die Gemeindeverwaltung hier das Problem, sondern eben die Immobiliengesellschaft, die diese Wohnanlage besitzt und sich da wahrscheinlich, ja, also ich meine, Ich meine, es wird ein harter Kampf, wenn man diese Beleuchtung, diese Nachtbeleuchtung.
Das ist ja genau der Punkt. Ne? Wir reden da ja von Privatgelände, ja. Sozusagen, also Licht, was aus dem Privatgelände hinaus in den öffentlichen Raum hinein leuchtet. Dann wird es aber, dann haben wir praktisch zwei widerstrebende Interessen, oder? Ich weiß gar nicht, wie man dann.
Es geht da um einen Durchgang von der Straße. Durch so einen Durchgang, und also die Häuser sind sehr, sehr malerisch eigentlich gebaut, und da gibt's Durchgänge unter Häusern und unter diesem Haus, und dann geht's weiter Treppe runter zum Fluss. Und da ist die Beleuchtung, also meines Erachtens, 100-fach, 1000-fach überdimensioniert, und das ist durch die Wärmedämmungsrenovierung so reingekommen. Mhm. Vorher war das völlig okay, und jetzt ist die Frage, kann man das rückwirkend irgendwie angreifen? Also es wird also ein harter Kampf, ich weiß nicht, also aber ich werde mich kümmern, ja.
Wenn ich mich noch kurz einmischen darf, ein Tipp, den ich Ihnen auf alle Fälle mitgeben kann: je mehr sich zusammentun, desto größer ist natürlich die Chance, dass man vielleicht doch was bewirken kann, ja, gerade in solchen Fällen, dass sie versuchen, Anwohner zu finden mit einer Unterschriftenliste oder irgendetwas, um einfach zu zeigen, dass das nicht nur sie sind, die sich daran stören.
Ja, werde ich natürlich machen. Ich habe schon mal eine Unterschriftensammlung hier gemacht in der Anlage mit über 300 Unterschriften, und alles, was das bewirkt hat, war, dass diese Unterschriftenliste in meiner Mieterakte gelandet ist. Das ist jetzt auch schon so 15 Jahre her oder sowas.
Von also, Ihrem Vermieter?
Genau. Mhm. Ja, da kam dann ein Anruf, wir werden so machen, wie wir es machen, und anders nicht. Und dann habe ich gefragt, was ist mit der Unterschriftenliste? Ja, die ist jetzt in Ihrer Mieterakte.
Monika Slapeta, Sie wollten aber noch ein positives Beispiel
Beispiel, genau, ganz was anderes. Ich habe Verwandte, die haben vor vielen Jahren sich auf dem Land ein altes Bauernhaus gekauft in einem winzigen Dorf. Also das ist ein Dorf, das hat vielleicht 20 Häuser oder so. Das ist in Westböhmen, und es ist mitten im Nirgendwo, würde ich sagen. Also da ist weit und breit keine größere Ortschaft und nichts. Es gibt eine kleine Straße am Ort entlang, die ausreichend, aber nicht übermäßig beleuchtet ist. Und ich habe da ein paar Mal mit übernachtet bei den Verwandten. Und da, also wenn man da aus dem Haus rausgeht in der Nacht, ist man plötzlich mitten im Universum und sieht die Milchstraße, sieht die ganzen Sterne, und wie Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, also da überkommt einen eine Demut, und man wird sich irgendwie bewusst, wie winzig wir hier sind auf dieser Erdkugel. Diese eine Erdkugel innerhalb dieses wahnsinnigen Universums, und wir sind Teil davon, und wir sind eigentlich den Gesetzen dieses Universums auch und untertan letztendlich, also wir übersteigen die Grenzen, die uns eigentlich gesetzt werden seit geraumer Zeit, und das ist nicht gut. Wir sollten uns darauf besinnen, wo wir hingehören, und dass wir sozusagen nicht über das uns Gegebene hinaus zu viel an der Natur herum ändern und beeinflussen und zum Negativen beeinflussen sollten. Also es ist wunderschön. Man ist einfach irgendwie in einem ganz anderen Bewusstseinszustand, wenn man das sieht. Und das kann man auch in den Bergen natürlich auch erleben, wenn man auf der Hütte übernachtet und da rausgeht nachts. Wunderschön. Und ich würde es so gerne allen Menschen wünschen, dass sie das auch zu Hause bei sich, ob jetzt auf dem Dorf oder auch in der Stadt, auch erleben könnten. Aber wie Sie gesagt haben, das ist also heutzutage in der Stadt so gut wie unmöglich.
Monika Slapeta, damit sind Sie auch gar nicht so sehr alleine. Theresa schreibt uns nämlich, als junge Erwachsene war sie das erste Mal wild zelten in einem Wald in der Slowakei. Sie schreibt hier: als ich nach einem Abend am Lagerfeuer zu meinem Zelt laufen wollte, musste ich feststellen, dass es so finster war, dass ich die Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Dummerweise hatte ich keine Taschenlampe dabei, weil ich als Stadtkind gar nicht wusste, wie dunkel es nachts sein kann. Die Nacht habe ich dann am Lagerfeuer weiter verbracht und erst im Morgengrauen den Weg zu meinem Zelt gefunden. Also da sind Sie bei weitem, glaube ich, nicht die Einzige, die da vielleicht auch mit einer gewissen Dunkelheit und der Nähe zur Natur viel anfangen kann. Frau Slapeta, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne. Schönen Tag noch.
Dankeschön. Monika Slapeta aus der Nähe von München. Nette Kropenisch, Sie haben noch was ergänzen.
Ich wollte noch ein bisschen was Positives sagen, so zur rechtlichen Situation. Also wovon wir jetzt geredet haben, ist das, was wir im Moment haben. Und das ist in der Tat oft frustrierend. Aber Wir sehen schon deutliche Veränderungen. Es gibt immer mehr Städte, dazu gehört zum Beispiel auch Köln, dazu gehört zum gewissen Grad auch Stuttgart. Wir haben ja vorhin schon Positives aus Stuttgart gehört. Auch Berlin, das sind Städte, die sehen, es ist zu viel Licht und wir müssen das regulieren. Und das verbreitet sich über die Städte. Es werden immer mehr und es werden auch immer mehr kleine Kommunen. Also dieses darüber reden bewirkt etwas. Und auch der Gesetzgeber kommt in Bewegung. Wir hatten eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Licht wird ernst genommen inzwischen als Umweltverschmutzung. Das war lange Zeit nicht so. Und es wird jetzt eine sogenannte Rechtsverordnung erarbeitet werden. Da wird dann wirklich konkret drinstehen, was darf man machen, wie darf ich beleuchten und wie nicht. Und die ist dann auch verbindlich. Jetzt wissen wir alle, solche Mühlen mal langsam. Eigentlich hätte diese Verordnung dieses Jahr rauskommen sollen, aber da ist unter anderem die Energiekrise dazwischen gekommen. Aber es tut sich was. Und wenn Sie jetzt weitermachen, und ich habe hier so viele schöne Beispiele gehört von Leuten, die erzählen, die sich einsetzen, die reden, die laut werden, dann können wir diese Veränderung auch beschleunigen und verstärken. Und dann können wir das wirklich hinkriegen.
Simone Valia aus Augsburg ruft uns an. Schönen guten Morgen. Da ist sie.
Und ich hallo?
Ja, Frau Valia.
Jetzt muss ich schnell mein Radio ausschalten.
Ja, ich habe mich auch schon gerade selber gehört. Ich glaube, das ist dann doch übertrieben.
Moment. Ich muss richtig ausschalten jetzt.
Ja, so. wir sind ganz Ohr.
Also, ich hatte es ja im Vorfeld, ich werde ja immer gefragt, wenn ich hier anrufe, was ich beitragen möchte. Also ich bin zum einen jemand, der gerne Sterne schaut und vor allen Dingen den Sternschnuppenregen, die Perseiden, die jedes Jahr im August, so Mitte August sind. Und ich habe das Problem, dass ich immer irgendwie nichts sehen kann. Entweder ist das Wetter, wenn es bewölkt ist, sieht man nichts. Oder ich wohne in der Stadt, eben in Augsburg. Und da ist es natürlich auch schwierig, weil es zu beleuchtet ist. Ich muss aber sagen, ich glaube, Augsburg gehört zu den wenigen Städten, die eine, gedimmte Beleuchtung haben. Die Straßenbeleuchtung ist irgendwie sehr, sehr dunkel. Haben sich auch schon Leute beschwert, aber ich finde es gut, weil ich verfolge solche Sendungen öfters, also wenn es um Sterne und um Sternenhimmel geht, Lichtverschmutzung. Und da habe ich das auch gehört, dass es in Augsburg eigentlich da relativ gut ist. Aber ich habe ein sehr schönes Erlebnis, das wollte ich mit Ihnen teilen.
Gerne.
Und zwar war es, ich bin 2017 in Ägypten gewesen und bin da durch die Wüste gefahren und auf dem Rückweg zum Roten Meer, weil man macht ja da Urlaub, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, war es dann so, wir sind dann nachts durch die Wüste. Es war schon stockfinster. Und ich habe dann den Fahrer gebeten, anzuhalten. Die wollten das nicht, weil das ist irgendwie verboten. Und dann haben sie es doch gemacht. Und dann habe ich einmal diesen Sternenhimmel gesehen, in einer Art und Weise, das habe ich noch nie gesehen. Also ich komme auch aus einer kleinen Stadt, war auch bin im ländlichen Gebiet und schaue immer nach den Sternen. Aber das war überwältigend. Also es gibt nichts Schöneres für mich. Also wer gerne die Sterne anschaut, die Milchstraße und so viele Sterne, so viele, da denke ich mir, was ist hier los? Man sieht ja in der Stadt fast gar nichts. Ja, das wollte ich mitteilen.
Wunderbar, ich danke Ihnen sehr. Simone Valia aus Augsburg.
Nur das B sprechen.
B einfach weglassen, gut, wunderbar. Das,
ich danke Ihnen für die Sendung.
Dankeschön, danke. Viele Grüße nach Augsburg. Und gar nicht weit davon entfernt ist Würzburg, von da ruft uns Barbara Kohl an.
Ja, schön, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, also es ist ja eigentlich schon alles gesagt. Aber diese Punkto-Gartenbeleuchtung macht mich schon seit fast 30 Jahren grantig. Man könnte fast die Steinschleuder nehmen und diese Kugeln zerschießen. Aber ich hätte den Tipp unter anderem, die Menschen sollen doch Kerzen nehmen, am besten noch so, die in irgendeinem Windlicht stehen und da dann in den Garten setzen und Licht machen.
Das wäre zumindest schon mal warmes Licht. Also das wäre schon mal geklärt, glaube ich.
Ja, und das ist ja auch so extrem wie jetzt diese Kugeln. Also ich habe Freunde von mir, die haben riesen Kugeln und dummerweise, also das sind immer zwei Seiten. Wir haben zwar Solartechnik, ist ja was Tolles, denn Strom produziert die Sonne, aber dadurch, dass es nichts kostet, werden halt diese Teile immer vermehrt gekauft und werden dann halt auch wirklich nachts durchgehend brennen gelassen, bis es wieder hell wird. Okay, das ist das eine. Das andere ist, denke ich, das ist ein Menschenproblem, was wir da haben, wie mit allen Sachen. Weil wir meinen ja immer, Menschen, also ich würde mich da auch gar nicht ausklammern, wir dürfen alles und können alles. Aber dadurch sterben nun mal Lichtverschmutzung, Insekten, Tiere. Und das ist ja das Problem. Wir sprechen, was ich auch im Radio öfters höre, wir sprechen immer von Natur. Ja, Natur ist aber alles. Wir sind auch ein Teil der Natur und nur ein kleines Fitzele. Also wir können ohne unsere Mitlebewesen nicht existieren. Ohne Tiere, ohne Pflanzen gäbe es uns nicht. Und deswegen glaube ich, diese Thematik wie Insektensterben und all die anderen schlimmen Sachen werden ja nur von den Menschen verursacht. Und da bin ich dafür, dass jetzt zum Beispiel Lichtverschmutzung wäre doch ein Thema für die Schulen. Weil das muss ja von klein auf den Menschen dargelegt werden, mitgegeben werden, dass das einfach so nicht geht. Also es ist ganz toll, dass wir alle oder viele versuchen, es zu vermeiden. Aber in die nächsten Generationen, wir sind ja alle Nachahmer, alle Säugewesen, die sehen das bei den Eltern zu Hause und für die ist das normal.
Also mehr Bewusstsein tatsächlich für Lichtverschmutzung. Barbara Kohl in Würzburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße. Und aus Berlin ruft uns an Carly Balzerowerk. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja.
Juhu.
Guten Morgen in die Runde. Ja, jetzt ist ja nun schon einige Zeit ins Land gegangen seit meinem Anruf und es sind auch schon einige Sachen gekommen, auf die ich auch hinaus wollte. Ich bin auf dieses Stichwort von dem Herrn Philipp eingestiegen, dass es einfach ein fehlendes Bewusstsein zu dieser Thematik gibt. Und ich wollte dazu mal schildern, es gab so eine Diskussion bei Facebook, so dieses übliche Kommentare schreiben zu diesem und jenem. Es ging irgendwie um Umweltbelastung, Umweltverschmutzung und ich habe diesen Begriff der Lichtverschmutzung dort eingebracht in dem guten Glauben, das wäre nun unterdessen ein etablierter Begriff, aber nein, ich wurde wüst beschimpft, ja, ich wäre eine Irre, wie man sich sowas ausdenken kann und so weiter und auch mein Hinweis, das könnte man ohne weiteres googeln, es gäbe sogar Satellitenkarten zum Thema Lichtverschmutzung auf der Erde, wurde alles abgebügelt und ich da so in die Schwachsinns-Tunten-Tanten-Ecke
gestellt. Es gibt ja wirklich diesen Weltatlas der Lichtverschmutzung, der das inzwischen dokumentiert.
Ja. Also ich bin zu diesem Thema gekommen. Ich glaube, über diese Problematik der großen Observatorien Standorte zu finden, wo es eben eine möglichst geringe, verschwindende Lichtverschmutzung gibt, damit die da überhaupt ihre entsprechenden Beobachtungen tief, tief in den Weltraum hinein. Ja, und meine Überlegung war also, es ist offensichtlich noch lange nicht so weit, dass dieser Begriff etabliert ist im breiteren Bewusstsein. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, die Sachen, die inzwischen auch schon genannt wurden, das muss im Schulunterricht auftauchen. Und auch dieses Thema mit den Broschüren, da sollte vielleicht so eine kleine Handreichung möglich sein, eine kleine Broschüre, die einfach die wichtigsten Stichworte zu dem Thema zusammenfasst, wenn man also zu seinem Nachbarn mit der Lightshow geht, der diesen Begriff vielleicht auch noch nie gehört hat und einen für schwachsinnig hält, ja, dass man dem das einfach in die Hand drücken kann, denn ich denke mal, mit jemandem darüber zu diskutieren, der davon noch nie gehört hat, dürfte extrem schwierig sein.
Carly Balzerowerk aus Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und ich greife das gerne auf, was die Schule angeht und was das Bewusstsein dafür angeht. Zu viel künstliches Licht und ich freue mich, dass Emily Prüß anruft. Sie ist nämlich 9 Jahre alt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie ist das bei, ich darf du sagen, glaube ich, oder? Ist okay, ne?
Ja.
Supi. Wie ist das bei dir in der Schule? Wird das eigentlich irgendwie, hast du das Gefühl, das ist irgendwie ein Thema? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ne? Nicht.
Okay. Wie ist es bei dir mit dem Licht?
Also, und bei uns in der Stadt sind 1000 Laternen, aber ich habe so eine kleine Lampe, die leuchtet, aber ich stelle die aber immer darauf ein, dass die Orange das Licht nur macht.
Die steht bei dir im Zimmer?
Ja, die steht bei mir im Zimmer.
Und bleibt die dann nachts auch an irgendwie so? Es gibt, also, ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, als ich 9 war, hatte ich immer gerne irgendwas Kleines an. Im Kinderzimmer. Ist bei dir auch so, ne?
Ja, heute Nacht habe ich mal diese orangene Lampe angelassen, obwohl ich immer eine kleinere nehme. Ich habe die aus Versehen angelassen.
Aber war gut, dass sie anblieb, oder wie?
Ja, war irgendwie gut. Und wir fahren nächste Woche in ein Sternencamp.
Und wo ist denn das?
Das ist irgendwo, ich weiß nicht genau, wo das ist, auf jeden Fall. Da benutzen die nur Licht, rotes Licht und natürliches Licht.
Ein Sternencamp. Ich glaube, das ist etwas, was Manuel Philipp auch gut findet, oder? So ein Sternencamp für Kinder?
Na klar.
Da bin ich letztes Jahr schon hingefahren und dieses Jahr fahre ich da wieder hin.
Was habt ihr da genau gemacht letztes Jahr?
Letztes Jahr haben wir da gegrillt.
Das finde ich auch sehr wichtig in einem Sternencamp, dass man grillt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Und,
aber habt ihr euch also vor dem Grillen oder nach dem Grillen die Sterne angeguckt? Nach dem Grillen wahrscheinlich dann,
nach
ne?
Grillen.
Ja, klar. Hm.
Dieses Jahr, meine Mutter hat eine NABU-Gruppe.
Was für eine Gruppe?
NABU-Gruppe.
Eine NABU-Gruppe vom?
Ja.
Vom Naturschutzbund?
Ja. Ah, und gut. Ich mache da auch mit. Und dann fährt die ganze NABU-Gruppe, die ganze NABU-Gruppe mit der Familie von denen auch dann. Oh.
Und dann ist aber auch jemand, der euch die Sterne erklärt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Weiß nicht genau.
Aber ihr guckt die Sterne an, aber dann gibt es, ich meine, es gibt ja sowieso so Sternbilder und so.
Ja.
Also einen großen Wagen kriege ich, glaube ich, auch immer noch hin. Kleinwagen, solche Sachen. Aber jedenfalls schön. Ich meine, du wohnst ja in Berlin, da ist ja nachts ziemlich hell, ne?
Ja, sehr hell. Da sind immer all ganz viele Sterne, ganz viele Latzsterne natürlich.
Hm.
Künstliche Sterne. Steinschnappe, die alle kaputt schieße.
Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie, das scheint dich ja irgendwie ziemlich zu nerven, ne, mit den Straßenlaternen. Ist dir zu hell, ja?
Ja, früher fand ich es noch schön, aber jetzt finde ich es nicht mehr so toll.
Hm. Okay. Emily, ich danke dir sehr für den Anruf.
Okay.
Ich wünsche viel Spaß im Sternencamp und dass auch das mit dem Grillen alles gut klappt. Und viele Grüße. Ja?
Tschüss.
Ciao, schönes Wochenende. Emily Prüß aus Berlin, 9 Jahre alt. Also auch schon jemand, der den Sternenhimmel zu genießen weiß und dem die Stadt Berlin nachts einfach zu hell ist. Und ein Thema, was natürlich immer wieder Menschen auch beschäftigt, ist tatsächlich die Frage der Sicherheit. Da kriegen wir so einige E-Mails auch dazu. Also, mehr Licht in der Nacht heißt auch sichere Räume. So empfinden es jedenfalls viele, die dann, gerade auch Frauen zum Beispiel, die natürlich nachts unterwegs sind, ungern an dunklen Ecken vorbeigehen wollen, sondern eben an beleuchteten Räumen, um einfach diese Räume kontrollieren zu können. Jetzt sagen sie, weniger Licht in der Stadt, nette Kropenisch. Wie kriegen wir das zusammen?
Ja, Sie haben gerade gesagt, Frauen gehen nicht an dunklen Ecken vorbei. Und im Moment passiert was ganz Faszinierendes. Wir machen mehr und mehr Licht, aber wir schaffen es nicht, eine Stadt wirklich komplett auszuleuchten. Das heißt, wir schaffen helle Wege und eine Menge dunkle Ecken. Als Frau laufe ich jetzt auf diesem hellen Weg wie ein Mannequin. Ich habe da eine dunkle Ecke, in der sich jemand verstecken kann. Und ich sehe überhaupt nicht, ob da jemand ist. Das heißt, ich gebe jemanden eigentlich die Möglichkeit, mir aufzulauern. Das ist schon mal eine relativ logische Sache. Und ich sehe das oft in Parks, wo ich mir denke, ich möchte hier nicht durchgehen, weil ich sehe überhaupt nicht, wer zwischen den Büschen steht. Aber wir müssen uns mal eine andere Frage stellen. Wie viele Frauen werden nachts auf der Straße überhaupt überfallen? Es gibt diese Frauen, aber das ist oft gar nicht an den dunklen Ecken. Also viel gefährlicher sind eigentlich die hell beleuchteten Plätze, die hell beleuchteten U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station. Und wenn man sich die Statistik anschaut, das hat gar nicht viel mit Licht zu tun. Da kommen ganz, ganz viele andere Sachen mit dazu. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass dort, wo es sehr hell ist, eigentlich eher die Männer hingehen, die auf Krawall aus sind. Und wir wissen aus der Innenbeleuchtung, helles, grelles Licht macht aggressiv. Das wird bei Meetings eingesetzt. Wenn Sie eine aggressive Verhandlung haben wollen, dann machen Sie weißes Licht, helles weißes Licht. Und wir bringen es jetzt auf die Straße auf. Und es kann eigentlich sogar sein, dass wir eigentlich genau das Falsche erzeugen. Und wenn wir jetzt Frauen fragen, was für ein Licht sie haben wollen. Ja, Frauen wollen Licht, aber eher weiches Licht, warmes Licht, nicht zu hell, aber ausgeglichen. Eher so ein Wohlfühllicht, wie wir es vielleicht auch im Wohnzimmer machen würden. Und nicht diese Flutlichtanlagen, die wir rausbauen. Also es kann sein, dass wir gerade genau das falsche Licht auf die Straße bringen. Und die interessante Sache ist, gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, die meisten Lichtplaner sind Männer. Und Frauen werden häufig gar nicht gefragt, welches Licht sie eigentlich haben wollen. Also meine Erfahrung ist, wir planen an uns Frauen vorbei.
Inge Breitenstein aus Mainz ruft an. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Meine Nachbarn haben solche Lichterketten mit blauem Licht. Und ich finde das generell Licht in der Nacht vollkommen unnötig und eben auch schädlich. Und meine Frage ist, hat die Farbe des Lichts eine Auswirkung?
Ja, also die Farbe hat schon eine Auswirkung. Da wird auch viel darüber diskutiert. Je weißer das Licht ist und vor allem, wenn es dann ins Bläuliche reingeht, desto stärker sind die Auswirkungen auf die Natur. Zumindest bei Tieren wissen wir das. Das ist zum gewissen Grade so bei Insekten, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt kein insektenfreundliches Licht. Insekten fliegen alle Lichtfarben an, auch rotes Licht. Da geht es wirklich darum, so wenig Licht zu machen wie möglich. Aber so orangenes Licht oder rotes Licht wird besser angenommen von Fledermäusen und von Vögeln und es stört auch die Nachbarn weniger und es blendet auch weniger. Das heißt, es ist im Endeffekt auch keine Blendquelle im Straßenverkehr. Wenn wir jetzt mal so an die ganzen Fahrradlampen zum Beispiel denken, die modernen Fahrradlampen sind ein sehr helles, weißes Licht und das blendet enorm. Und auch Tankstellen, da haben wir dasselbe Problem. Weißes, blendendes Licht. Und dahinter fahren wir in die Dunkelheit und unsere Augen sind dann geblendet. Also es sollte schon ins Warme gehen.
Gut, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich mal das Thema ansprechen. Ich bedanke mich.
Frau Breitenstein, darf ich Sie noch fragen, weil wir es gerade gehört haben, da wollte ich nochmal nachhaken bei Ihnen jetzt persönlich. Annette Gropenisch hat gerade gesagt, dass sich, wenn es um ja, Beleuchtung nachts geht, dass gerade viele Frauen sich da durchaus unsicher fühlen, wenn es zu dunkel ist. Wie geht es Ihnen in Mainz?
Also mir ist hier aufgefallen, dass teilweise die Straßenlampen nicht brennen. Und ich habe eben aus diesen Gründen gesagt, ich werde das nicht melden. Wenn mal eine über die andere Lampe nicht brennt, soll das so bleiben, ist besser für die Natur. Und ich sehe mittlerweile nach einer Star-Operation wieder besser nachts. Deswegen stört es mich nicht.
Und das Thema Sicherheit, ist das ein Thema für Sie? Dass Sie sich sicherer fühlen, wenn es heller ist?
Ja, also ich würde jetzt nicht durch die Gartenanlagen gehen, wo überhaupt keine Beleuchtung ist. Das meide ich dann. Aber deswegen würde ich nicht sagen, da muss Beleuchtung her, sondern dann sage ich mir, da muss ich mir Wege suchen, auf denen ich mich sicher fühle.
Inge Breitenstein in Mainz, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Gerne.
Und da sind wir natürlich wieder bei einem Thema, was die Subjektivität angeht. Darüber haben wir natürlich schon im Laufe dieser Sendung immer wieder gesprochen. Die Wahrnehmung von Licht ist eben auch subjektiv. Was gefällt einem? Was findet man schön? Wo fühlt man sich vielleicht auch sicher? Das ist ja etwas, was man, glaube ich, den Menschen auch so nicht einfach nehmen kann. Annette Gropenisch, da könnt ihr noch so viele Bücher schreiben, die ganz praktisch sind und vielleicht einem auch weiterhelfen, gegen den Lichtsmog vorzugehen. Aber es bleibt doch natürlich, das Licht ist ja logisch. Das gehört einfach zu unserer Kulturgeschichte, auch zu uns als Mensch, die Wahrnehmung des Lichts und vieles andere mehr. Das ist subjektiv, das ist auch manchmal eine Geschmackssache, was einem gut gefällt. Das kriegen wir nicht weg. Es ist ja eben auch ein Kulturgut, Licht.
Es ist ein Kulturgut und es ist auch was Schönes. Also ich bin ein Fan von Lichtfestivals, auch wenn ich natürlich immer so diesen bitteren Beigeschmack habe. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen. Ich arbeite mit vielen Lichtdesignern zusammen, auch international. Und das sind natürlich manchmal Interessenskonflikte. Wobei da auch immer wieder so die Frage ist, wie mache ich es? Es gibt inzwischen sogenannte Dunkeldesigner, also Leute, die durchaus mit Licht arbeiten. Aber dann nicht 4 oder 6 mega große Scheinwerfer um eine Kirche rumstellen und sagen, boah, wir haben die Kirche beleuchtet, sondern die mit vielen kleinen Lichtern arbeiten, die mit Farben arbeiten, die auch so arbeiten, dass das Licht nicht in den Himmel strahlt, sondern wirklich die Fassade beleuchtet. Und es ist unglaublich schön, was man damit erreichen kann. Das heißt, wir können, wenn wir es richtig machen, die Lichtverschmutzung deutlich reduzieren und müssen trotzdem nicht auf Licht verzichten. Und wir können auch unsere Straßen sicher machen, uns ein Sicherheitsgefühl geben, indem wir eben ein gutes Licht auf die Straße bringen, das nicht in die Schlafzimmer leuchtet, das nicht die ganze Parkanlage ausleuchtet. Wir müssen auch nicht jede Parkanlage nachts begehbar machen. Ganz ehrlich, ich wohne hier in Berlin. Ich gehe nachts nicht gerne durch den Tiergarten, selbst wenn ich auf einem beleuchteten Weg gehe, weil das Licht eben ja, ändert auch nicht unbedingt, ob da jetzt eine Gefahr ist oder nicht.
Aber wenn Sie sich fragen, ob Sie durchgehen oder nicht, dann sollte es schon beleuchtet sein, oder?
Nein, also gerade hier im Tiergarten zum Beispiel, ich mache das sehr gerne mit Gruppen. Erleben ist hier wichtig. Ich nehme Gruppen mit. Es gibt hier einen Weg am Tiergarten, der ist ausgeleuchtet mit schönen alten historischen Leuchten. Sie sehen, ob ein Fahrradfahrer einem entgegenkommt. Sie sehen nicht, ob 2 Meter neben Ihnen jemand im Busch sitzt. Und dann sage ich zu den Leuten, kommt, wir gehen jetzt auf die unbeleuchtete Wiese. Und dann ist immer Angst da. ich will das nicht. Dann sage ich, Mensch, wir sind eine Gruppe, wir sind 15 Erwachsene. Wir gehen jetzt ins Dunkle. Und dann muss ich die so ein bisschen schieben und dann stehen wir da und dann stellen die plötzlich fest, boah, es ist total hell, weil es durch die Stadt so hell ist. Und sie merken noch was anderes. Sie können mehr sehen. Sie sehen um sich herum, ob jemand kommt. Das heißt, es ist eigentlich sicherer, weil es kann sich keiner an mich ranschleichen.
Weil man nicht in diesem Lichtkegel ist.
Genau.
Wo man hinter dem Lichtkegel weniger sieht, als wenn es den nicht gäbe.
Genau. Und was sie auch sehen ist, oder es ist ja gar kein dichter Wald, sondern ich bin hier in einer relativ lockeren Parkanlage. Also wir haben so viel Licht, dass wir eigentlich weniger sehen, weil das Licht uns blendet. Wir müssen aus diesen Lichtkegeln raus. Und deshalb Grundlicht ja. Also wenn der Mond nicht scheint, ist es für viele von uns wirklich stockdunkel. Manche sehen was. Es ist schwierig. Manuel Philipp wird jetzt sagen, ich kann auch bei Sternlicht was sehen, weil er auch eine gute Nachtsicht hat. Und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Aber wir brauchen viel, viel weniger Licht, als wir im Moment eigentlich benutzen.
Und der Mond gibt ja auch, im besten Fall, wenn nicht allzu viele Wolken sind, auch einiges an Licht ab, habe ich schon festgestellt. Ich habe bei Vollmond schon fast lesen können, habe ich einmal festgestellt, aber wenn es auch selten ist. Aber Herr Philipp, in aller Kürze.
Darf ich kurz einhaken? Und zwar, der Mond ist für mich genau das richtige Stichwort, weil der macht es uns vor, wie es sein soll. Wir bringen schwaches, aber gleichzeitig gleichmäßiges Licht auf die Flächen. Ich kann 200-300 Meter weit sehen, problemlos, und sehe überall, wo jemand läuft, weil wir schwaches, gleichmäßiges Licht ohne irgendeine Blendquelle haben. Eigentlich macht es uns der Mond vor, wie wir es machen sollten.
Helmut Reichmann ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Tag, guten Morgen.
Ja, hallo.
Wie ist bei Ihnen mit dem Licht?
Genau. Ich habe mich erinnert gefühlt durch die eine Hörerin, die eine Steinschleuder herausholen hätte wollen am liebsten.
Gleich die radikalen Maßnahmen.
Ja, an eine Begebenheit aus meiner Jugend. Das war dann so, dass ich also ruhigen Wohngegend direkt mein Schlafzimmer an so einer Straßenlaterne hatte, die direkt reinleuchtete. Das war auch noch so ein Leuchtstoffröhrenlicht, also das immer so flackert, ne? Also ich bin da hochgeklettert, war ganz schön hoch und ich bin ganz froh, dass ich nicht abgestürzt bin. Hab die Lampe geöffnet und da einen Blendschutz reingetan, also irgendwie ein Stück Holz. Und da habe ich dann jahrelang ruhig schlafen können. Ne?
Das ist, sag mal, eine sehr persönliche Lösung dieses Problems. Und da ist auch keiner irgendwie stutzig geworden. Warum ist denn das ein bisschen dunkler geworden?
Es war halt eine Nacht- und Nebelaktion.
Ja. Aber man hat doch dann in der nächsten Nacht gemerkt, dass es ein bisschen dunkler geworden ist, diese Straßenlaternen.
Naja, ich habe halt mir schon genau überlegt, was ich da mache. Und es leuchtete halt nicht mehr direkt rein in mein Schlafzimmer.
Ja.
Ja, und das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Nun war gerade das Thema, dass das Licht ist, irgendwie zwar nicht so hell ist, aber dass man irgendwie deutlicher sehen kann. Da habe ich mich auch an was erinnert, das liegt noch weiter zurück. Da haben wir bei Vollmond Schlittenrennen gemacht, ne? Mitten in der Nacht, und da war kein künstliches Licht. Und
dafür reicht der Mond, glaube ich, ne?
Ja, das war Vollmond und natürlich auch alles weiß, und das waren eine der tollsten Erlebnisse, die ich überhaupt hatte. So diese Schlittenrennen nur bei Mondlicht, ja. Und da hat einem nichts gefehlt, aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls,
Ich danke Ihnen jedenfalls für den Anruf. Viele Grüße.
Ja, okay. Ich freue mich sehr über die Sendung. Das ist schön, dass Sie das machen, ne?
Aber sehr gerne. Nette Korpenisch, Sie wollten noch was ergänzen.
Ich habe einen Kommentar zu Herrn Reichmann. Ich muss natürlich bei der Geschichte mit dem Holzstück schmunzeln. Aber was hier auffällt ist, es hat ja keiner das verändert. Also es war danach dunkler und irgendwie hat keiner die Notwendigkeit gesehen, das zu verändern. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Es gibt eine deutsche Stadt, ich sage jetzt nicht welche, damit die keinen Ärger kriegen. Die schalten irgendwann einfach Parklampen ab und warten, ob sich jemand beschwert. Und wenn sich nach 3 Monaten niemand beschwert hat, dann werden die abgesägt. Und sie glauben gar nicht, es beschwert sich kaum jemand. Also es fällt uns oft gar nicht auf, dass das Licht weg ist. An anderen Stellen ist das anders, aber häufig haben wir das Licht einfach, und wenn es weg ist, stört es irgendwie auch niemanden. Und es gab eine ganz spannende Umfrage in Großbritannien, die machen sehr viel mit Licht und Sicherheit, und da haben sie die Leute gefragt, was würde passieren, wenn wir jetzt hier das Licht ausschalten? Da kam, ja, dann gibt es mehr Einbrecher, dann trauen sich die Frauen nicht mehr auf die Straße, und dann wurde gesagt, das Licht ist aber seit 2 Monaten aus. Oh, es ist niemandem aufgefallen. Außer einigen Leuten, die sagten, Ja, ich find's toll. Jetzt kann ich abends im Dunkeln unter Sternen mit meinem Hund spazieren gehen. Also es gibt offensichtlich sehr, sehr viele Leute, die diese Dunkelheit mögen und gar nicht so viele Leute, denen um 3 Uhr nachts auffällt, dass das Licht aus ist.
Tag, helle Nacht. Was tun gegen Lichtverschmutzung? Das ist unser Thema heute Vormittag. Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat offenbar auch die Musikerin Georgette Dee gemacht. Die hat uns nämlich geschrieben, ich lebe in einem kleinen Häuschen in Berlin-Spandau und habe leider nachts von allen Seiten heftige Straßenbeleuchtung. 6 Straßenlampen leuchten mir in den Garten nachts. Die Lampen sind obendrein noch so designt, dass sie zu allen Seiten leuchten, anstatt nur auf die Straße. Gegen Einbrecher nutzt das nichts, wie mir ein Freund, der in der Justiz arbeitet, sagt. Die kommen nämlich meist tagsüber, wenn die Menschen zur Arbeit sind. Und dann schreibt sie uns auch noch, ich habe Familie in der Gemeinde Großheide in Ostfriesland. Da haben die Menschen schon vor Jahren entschieden, dass die Straßenbeleuchtung um 22 Uhr ausgeht, sommers wie winters. Da muss man nach 22 Uhr einfach an eine Taschenlampe denken. Aber es ist genial. Ich beneide die Menschen dort. Ab 22 Uhr heißt es Milchstraße. Schreiben Sie uns gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer und die hat auch gewählt jemand, der selber Lichtwerbeanlagen herstellt, nämlich Live Obernick aus Hildesheim. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Sie sind Hersteller von Lichtwerbeanlagen. Sei es ein bisschen mit beteiligt. An zu viel künstlichem Licht, oder?
Genau, also ich bin Werbetechniker, stelle Lichtwerbung her und bin also maßgeblich daran beteiligt, wie die Städte aussehen, gerade nachts, wenn alles leuchtet. Und ich selbst gucke auch gerne in die Sterne und bin gar kein Freund von zu hellen Werbeanlagen. Ich habe es auch lieber, wenn alles angepasst ist und eher harmonisch aussieht und bin auch dafür, dass Werbeanlagen nicht die Nacht über leuchten müssen. Und da tut sich aber auf dem Markt gerade einiges. Es gibt jetzt intelligente Lichtsteuerungen, um Werbeanlagen gezielt zu steuern und die so zu regeln, dass die in der Dämmerung heller leuchten und wenn es dann dunkle Nacht ist, dass die runtergedimmt werden, um einfach gar nicht so ein aggressives Licht zu erzeugen.
Hm. Und sowas stellen Sie auch her?
Und sowas bieten wir auch an, genau. Das ist jetzt relativ neu am Markt. Das nimmt aber gerade richtig Fahrt auf, weil gerade große Unternehmen ja auch ihre Umweltbilanz darstellen müssen und da auf der Suche sind nach Einsparpotenzial. Und in dem Lichtwerbebereich ist enorm viel Einsparpotenzial. Und die Unternehmen können natürlich auch ihre Kosten dadurch senken, wenn man Strom spart. Und das Ganze könnte man natürlich noch mehr nach vorne bringen, wenn man auch die Gesetze dafür schafft, also dass man Regelungen hat, um diese Lichtemissionen zu senken.
Also intelligente Lichtsysteme, das leuchtet mir sofort ein und dürfte doch eigentlich gar nicht so schwierig sein bei Lichtsensoren, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, dass man die Lichtstärke einfach anpasst an die jeweilige Lichtsituation. Weiß gar nicht, Annette Kopp-Benisch, das muss doch eigentlich schon viel weiter verbreitet sein. Meistens ist ja so, also wenn man das sozusagen das sieht, wie Straßenbeleuchtung einfach plötzlich angeht, egal ob es gerade noch Dämmerung ist oder schon tiefe Nacht. Und bei anderen Lichtquellen ist es ja auch so. Das kann man doch intelligenter steuern, oder?
Ja, also bei der Straßenbeleuchtung gibt es solche Systeme auch schon seit längerem. Aber das kostet natürlich und viele Kommunen sagen dann, warum sollen wir extra Geld bezahlen? Was für einen Sinn hat das? Also da ist auch wieder so die Sache mit dem Bewusstsein, vor allem wenn sie dann hochrechnen und sagen, ja, aber das, was ich an Strom einspare, die Kosten, das macht diese Mehrkosten in der Anschaffung nicht wett. Da müssen wir einfach begreifen, dass es halt ökologische und auch Wohlfühlvorteile für uns hat. Und bei den Lichtwerbeanlagen ist so ein bisschen ein Problem. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie hell so eine Anlage sein muss, damit sie gut wahrgenommen wird. Also da gibt es keine Untersuchungen drüber, komischerweise. Und das ist eigentlich was, wo die Industrie jetzt auch mal so angefangen hat, drüber nachzudenken. Wie hell muss die Anlage sein? Da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Und was ist so die richtige Beleuchtung, dass die Anlage noch auffällt, aber dass sie eben nicht blendet?
Was hören Sie da von Ihren Auftraggebern, Herr Bornick?
Also das Bewusstsein dafür, das wächst ja gerade erst und das Interesse daran ist noch nicht sehr groß. Deswegen finde ich die Sendung auch so spannend, weil wir uns alle mehr damit beschäftigen müssen. Und es war sonst immer so, möglichst viele Leuchtmittel reinknallen in jede Anlage, dass ich möglichst heller leuchte als der Nachbar. Und weil dieses Bewusstsein einfach noch nicht dafür da war. Aber Mit den intelligenten Steuerungen kann man es eben so anpassen, dass es in jedes Stadtbild reinpasst und dann auch zu gegebener Zeit runterregeln. Und das finde ich wesentlich wichtiger als jetzt eine Anlage, wo ich nachts die Sonnenbrille aufsetzen muss.
Ist das denn deutlich teurer als die anderen Anlagen, die älteren, die nicht so flexibel sind?
Ja, das ist ja gerade das Spannende daran. Natürlich ist die Anschaffung teurer, aber ich kann über einen langen Zeitraum natürlich Energie einsparen, dadurch, dass ich es runterregel. Ich spare Strom und die Anlagen haben auch eine längere Lebensdauer, weil ich die Leuchtmittel schone, wenn sie nicht auf 100% laufen.
Da müssen Sie aber immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, immer noch?
Da muss jetzt noch relativ viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, ja. Aber das ist für uns ein total spannendes Thema und das macht auch Spaß und das ja, wird sich entwickeln.
Frau Kropp-Benischen.
Also ich denke, das freut mich sehr, das zu hören. Das ist auch was, was ich so ein bisschen miterlebe. Wir müssen halt auch weg von diesem rein finanziellen Gedanken. Es geht ja auch darum, dass unsere Städte gut aussehen. Manche Leute wollen diese Lichtwerbung auch, weil es ist ein Teil des Stadtbildes. Aber es gibt auch viele Leute, die sich gestört fühlen. Und wenn wir nach Österreich schauen, dort gibt es in der Tat Maximalwerte, wie hell so eine Werbebeleuchtung sein darf. Und zwar aus Verkehrssicherheitsgründen. Weil die sagen, ich darf nicht die Ampelanlage überstrahlen, ich darf den Autofahrer nicht blenden, das wird gefährlich. Und wir haben sowas nicht. Und da sind wir wirklich hinterher. Schon einfach, um Menschenleben auf der Straße eigentlich zu sichern. Also das ist wieder so ein Punkt, wo eigentlich durch zu viel Licht und durch falsches Licht es auch gefährlich werden kann und eher gegen unsere Sicherheit arbeitet.
Leif von Bornigen, Hildesheim, ich danke Ihnen sehr.
Ja, danke
für Ihren
auch.
Anruf, viel Erfolg noch mit Ihrer Firma. Und wir erleben das immer wieder hier auch in den E-Mails, dass einige schreiben gerade das Autolicht, weil Sie es gerade erwähnt haben, Frau Kropp-Benisch. Also dieses klassische Aufblendlicht, wo man sich fragt, braucht man das zum Beispiel in der Stadt oder sollte man nicht einfach so das, weiß nicht, wie man das nennt, das Sparlicht oder das nicht ganz so stark leuchtet, doch zur Regel machen? Welche Rolle spielt das?
Ja, das ist was, wo ich auch ganz viele Beschwerden höre, nicht nur in Deutschland, weil die Autoscheinwerfer immer heller werden. Das wird als
aber auch die Fahrradscheinwerfer. Dazu gibt es auch E-Mails, die sagen, die Fahrradscheinwerfer haben ja inzwischen fast schon die Stärke von Autoscheinwerfern.
Ja, und die sind meistens auch zu hoch eingestellt. Das heißt, sie blenden ins Auge und man sieht dann teilweise gar nicht mehr den Fahrradfahrer, sondern man sieht einfach nur einen Lichtpunkt auf dem Bürgersteig vielleicht noch auf sich zukommen. Und das ist in der Tat ein Problem. Eigentlich sollten die stärker reguliert sein, es funktioniert aber irgendwie nicht. Und wir haben so ein Wettrüsten. Die Autoscheinwerfer werden immer heller, wir haben die hellen Werbeanlagen, wir haben immer hellere Schaufenster. Dann kann man sich manchmal fragen, warum habe ich noch eine Straßenbeleuchtung? Die fällt dann nämlich gar nicht mehr auf. Also was wir wirklich brauchen, ist so eine gesamtheitliche Lichtplanung, die alle diese Lichtquellen zusammenbringt und diese Blendquellen vermeidet, weil die sind das wirklich Gefährliche und die müssen wir einfach wegkriegen.
Also das Licht einfach besser auch regulieren, das künstliche Licht in den Nächten, natürlich nicht alles abschalten, aber einfach klüger, smarter damit umgehen, es einschränken. Nicht ganz so grelles Licht, sondern eher wärmeres Licht auch nutzen. Das sind, glaube ich, so die Botschaften, die wir mitnehmen können aus diesen letzten 2 Stunden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Nette Kropp-Benisch.
Danke für die Einladung.
Biologische Lichtberaterin, Autorin des Buches Lichtverschmutzung, die unterschätzte Gefahr. Und auch Manuel Philipp, Geschäftsführer von Paten der Nacht, der vermutlich wieder an diesem Wochenende, ich weiß nicht, wieder Stern gucken wird, oder?
Ja, werden wir, sofern es die Wolken zulassen, ja.
Das ist natürlich immer gut, aber das wäre dann ein natürliches Hindernis, diese Sterne zu sehen. Ich wünsche jedenfalls sehr viel Spaß und Erfolg dabei.
Danke sehr, danke für die Einladung.
Manuel Philipp, Geschäftsführer von Paten der Nacht, die Organisation, die auf dieses Thema von Lichtverschmutzung aufmerksam macht und auch nächtliche Sternenwanderungen anbietet. Und wir haben sehr viele E-Mails bekommen und eine ist mir wirklich aufgefallen, weil sie sehr schön ist, da hat jemand das Foto gemacht von einem Text von Cornelia Funke aus Portilla, offenbar von einem Kind geschrieben. Sonja Seebacher schreibt uns hier aus Karlsruhe, hat ein Foto davon gemacht und ich lese es einfach mal vor von diesem Bild, wo eben auch der Text mit drauf ist. Wir Feen lieben die Nacht, in der Nacht hört man die Erde atmen, die Sterne tanzen am Himmel und der Mond erzählt vom Anfang der Welt. Oh, die Nacht ist wunderbar.